Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Ja, Neona Living geht dieses Jahr auf mittlere achtstellige Umsätze zu und ist das Ergebnis meiner Meinung nach von extrem viel Leidenschaft und eben einer exzellenten Umsetzung. Das zieht sich die ganze Folge durch. Wir haben heute Lea Wecken, die Gründerin und Geschäftsführerin von Neona, bei uns am Start. Und das Gespräch hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil man merkt eben, was Leidenschaft gepaart mit Exzellenz in der Umsetzung mit sich bringt. Sie wollen die größte Interior-Leuchten-Brand in Europa werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sogar das Potenzial dazu haben, das eben genau zu erreichen. Das heißt, wir sprechen wirklich sehr lange über die Gründung, die Relevanz von Leidenschaft, wie man ein Unternehmen aufbaut, was dann in einem Marktsegment, was es vielleicht so noch gar nicht gab, also so einem klassischen Mid-Market zwischen High-Class und vielleicht dann sozusagen unten dann sowas wie einem IKEA, wie das eben funktionieren kann und was die Erfolgsfaktoren sind. Das ist ein spannendes Gespräch. Im zweiten Teil sprechen wir lange darüber, wie Produktentwicklung bei Ihnen funktioniert, weil ich glaube, da kann sich jeder ein bisschen was abschauen, was es eben heißt, wirklich gute Produkte für die eigenen Kundinnen und Kunden eben zu machen oder eben auch, worauf zu achten ist, wenn man ein Unternehmen neu gründet. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, eben auch, weil die Kolleginnen und Kollegen hier aus der Ecke kommen. Das heißt, es ist nochmal schöner zu sehen, dass hier eine weitere Brand in die mittleren achtstelligen Umsätze eben reinfährt. Und deswegen würde ich sagen, ganz, ganz viel Spaß. Es ist eine sehr, sehr schöne Folge geworden. Wer 2026 wirklich erfolgreich durchs Jahr gehen will, muss sich mit dem Thema Profitabilität und deswegen auch CRM beschäftigen. Daher wird die heutige Folge erneut von unserem langjährigen Partner ChatArmin präsentiert. ChatArmin ist für mich das beste Tool, wenn es um WhatsApp-Marketing und die Automatisierung davon geht. Und über 400 andere Brands sind genau dieser Meinung. Dabei beispielsweise Waterdrop, Marco Polo oder Smilodogs. Denn all diese Brands nutzen ChatArmin bereits, um WhatsApp-Marketing und Customer Experience auf ein neues Level zu heben. Das Team dahinter ist mega nice, deswegen meine Empfehlung, einfach mal auf chatarmin.com gehen und einen Termin mit dem Bootstrapped Team Armin buchen. Viel Spaß!
Und damit auch wieder zurück zum Podcast.
Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit Lea Wecken von Neona. Lea, was geht?
Hi Moritz, ich freue mich sehr hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Lustigerweise, wir haben eben im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Eigentlich hätten wir uns in unserem Leben wahrscheinlich schon ein paar Mal über den Weg laufen müssen, aber irgendwie ist es nicht so ganz passiert. Vielleicht bevor wir reinstarten, wir haben alle, also Marvin ist heute krankheitstechnisch leider nicht mit dabei, eine gemeinsame Vergangenheit eigentlich so ein bisschen.
Ja, kann man auf jeden Fall sagen. Ich habe das ehrlich gesagt über LinkedIn herausgefunden. Da hattest du einen Post kommentiert, wo ich verlinkt war. Und dann bin ich auf dein Profil gegangen und habe gesehen, dass du auf der gleichen Uni warst wie ich. Aber ja, wir haben uns irgendwie noch nie gesehen. Weder in der Uni noch hier in Köln.
Lustigerweise auch sozusagen nicht nur wir beide, sondern auch deine, glaube ich, ganze Gründungsarmee hinter dir. Wir sprechen da im weiteren Verlauf heute noch so ein bisschen drüber. Aber auch beispielsweise ein paar aus der Firma AppScale kommen eben auch von der CBS. Also eigentlich ist der Kuchen an Leuten noch ein bisschen größer.
Ja, da kann die CBS stolz sein. Die ganzen Alumnis hier.
Heute so gesehen die Folgen mit denen, die sie aus dem Jahrgang 20 und 21 auf jeden Fall am weitesten gebracht haben. Yay. Das heißt, ich freue mich sehr, diese Folge mit dir zu bestreiten. Bevor wir vielleicht ein bisschen reinstarten und auch so den Weg von dir und eben auch Neona so ein bisschen einfangen, versuchen wir am Anfang gerne einmal so ein bisschen so einmal zu nailen, wie groß ist das Ganze, was macht ihr sozusagen vielleicht am Umsatz, wie groß ist das Team? Einfach um die Leute, die es eben heute hören, ein wenig auch einfach am Mikrofon oder beziehungsweise an den Hörern zu hooken. Das heißt, stell Neona gerne kurz einmal vor, stell dich gerne kurz einmal vor, aber gib vielleicht auch einen kleinen Einblick, wie groß das Ganze heute ist.
Ja, gern. Also ich bin, wie gesagt, Lea, 27 Jahre alt, bin in Bonn aufgewachsen und habe dann in Köln, wie wir gerade herausgefunden haben, auch studiert. Genau, und habe Neona gegründet, beziehungsweise mitgegründet. Ich glaube, relativ viele Leute kennen uns mittlerweile schon in Deutschland, da wir sehr viel Marketingbudget spenden. Aber für alle, die uns vielleicht noch nicht kennen, mit Neona produzieren und verkaufen wir Designerleuchten zu fairen Preisen und wollen jedem designaffinen Menschen die Möglichkeit geben, seine vier Wände in ein gemütliches Zuhause zu verwandeln und genau, wollen die größte Beleuchtungsbrand Europas werden.
Geiler Claim, geiler Claim.
Vision. Und ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg dahin. Genau, wir sind zu 28 in unserem Team, machen achtstellige Umsätze, also haben letztes Jahr achtstellige Umsätze gemacht, wollen dieses Jahr im mittleren achtstelligen Umsatzbereich sein und nächstes Jahr dann hoffentlich die neuen Stellen knacken.
Crazy, 28 Leute, das ist ja auch verrückt. Sitzen die alle bei euch in Köln oder habt ihr irgendwie auch eine so eine Low-Key-Remote-Politik?
Ja, genau. Also die sitzen bei uns in Leverkusen. Unser Unternehmen sitzt ja in Leverkusen. Und die meisten sitzen tatsächlich im Büro. Wir haben halt immer eine Regelung, 3 Tage Office, 2 Tage Homeoffice. Aber ein paar arbeiten auch remote oder aus dem Homeoffice. Kommt ein bisschen auf die Position drauf an. Ja, einer sitzt in Ibiza, der andere ist in Hamburg, gerade auf Bali. Da kommst du ja auch her, habe ich gehört. Genau, also relativ verteilt. Aber Team ist uns halt sehr, sehr wichtig und auch eine gute Teamdynamik. Deswegen ist es uns in diesen Key-Positionen schon wichtig, dass wir halt einen regen Austausch haben. Und das wird natürlich dadurch gefördert, wenn man im Büro ist.
Ja, bin ich gespannt, was du vielleicht auch gleich noch dazu erzählst. Das hat sich ja wahrscheinlich auch irgendwie, also es ist dann ja irgendwann, glaube ich, auch so eine Grundsatzfrage, hey, wie will ich meine Company so ein bisschen bauen? Wonach man dann ja eben auch einfach ein bisschen leben muss. Das kann man dann ja nicht einfach sagen, okay, ich werfe das jetzt wegen einer Person vielleicht völlig auf links. Das heißt, das wird ja auch ein Teil eurer Geschichte sein. Sehr cool. Wenn wir vielleicht die Geschichte von vorne so ein bisschen einfangen, weil mir ist es irgendwie auch immer wichtig, wenn man so ein bisschen so dieses ganze unternehmerische Werk so ein bisschen einfängt, auch zu verstehen, hey, wo fängt das eigentlich so ein bisschen an? Wo waren vielleicht so auch die ersten Professional Touchpoints, die man eben gezogen hat? Und als ich dann mir sozusagen deine Vita oder beziehungsweise die Hintergrundrecherche von meiner lieben Kollegin Mascha angeguckt hat, bin ich natürlich sehr hellhörig geworden bei einem Praktikum, was du gemacht hast. Du hast mal bei Hello Buddy, ich glaube, es war 2018, ein Praktikum gemacht. Und das ist ganz lustig, weil Björn Keune und mich, wir haben eigentlich ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Beziehungsweise Björn war auch schon zweimal hier bei uns im Podcast.
Ach, witzig, das
genau, also wir haben einen doch recht guten Austausch auch immer wieder gehabt und so. Das heißt, ich habe mich ja irgendwie einfach sehr gefreut, weil ich die Geschichte dahinter irgendwie so spannend finde. Wie kam es dazu und wie blickst du irgendwie so heute so ein bisschen darauf zurück?
Ja, also es war im Rahmen des Pflichtpraktikums von der Uni. Deswegen habe ich da 3 Monate ein Praktikum gemacht und ich fand Hello Buddy einfach sehr, sehr spannend, weil das das Unternehmen war, was am meisten mit Influencer oder durch Influencer-Marketing gewachsen ist. Und ich würde auch was sagen, in Deutschland eigentlich das erste Unternehmen, was so richtig erfolgreich durch Influencer-Marketing geworden ist. Und das fand ich halt sehr, sehr spannend. Ich habe auch einen Marketing-Background und wollte einfach hinter die Kulissen schauen, wie funktioniert das bei denen mit Influencer-Marketing, was für KPIs nutzen die generell, wie strukturieren die das Unternehmen und fand das einfach alles ganz, ganz spannend und habe da sehr viel gelernt in der Zeit. Also ich habe die Zeit geliebt, bin da auch tatsächlich das erste Mal ausgezogen dann, als ich nach Berlin gegangen bin und habe mich das erste Mal mit der Einrichtung von einer eigenen Wohnung beschäftigt, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Aber ja, habe da auch sehr viel über Teamdynamiken etc. gesprochen. Die haben da sehr viel investiert ins Team. Und ich habe da einfach Strukturen kennengelernt, die ich tatsächlich auch so bei Neona anwende.
Ja.
Deswegen war es auf jeden Fall eine prägsame Zeit und eine wunderschöne Zeit. Ich hatte ganz viel Spaß, habe ganz tolle, vor allem Mädels kennengelernt. Und guck da sehr, sehr gerne drauf zurück auf die Zeit.
Kennst du auch noch Kathi und Andy?
Andy kenne ich,
der kam
von L'Oreal, gerade als ich da war. Genau,
genau,
ja.
Und Kathi war, glaube ich, dann irgendwie die, weiß ich, Head of Influencer Marketing oder sowas zu der Zeit dann damals. Das ist ganz lustig, weil die beiden waren irgendwie 2019 oder 2023 das erste Mal zum Podcast und danach Björn sozusagen zweimal. Das heißt irgendwie, ich könnte wahrscheinlich irgendwie so der Bibliograf von dieser Firma sein, so langsam so ein bisschen.
Witzig.
Aber deswegen habe ich mich da irgendwie sehr gefreut, das zu lesen.
Ja, nee, war auch eine ganz, ganz tolle Zeit.
Ja, finde ich auf jeden Fall immer wieder cool zu sehen, dass es oder spannend zu sehen, dass dann so kranke Growth Cases sich so ein bisschen dann auch einfach durch Mieten durchziehen. Also man sieht so ein bisschen, okay, alles klar, den Touchpoint gab es dann irgendwie damals. Ich finde, da gibt es dann im E-Commerce gar nicht mal so viele andere noch, aber beispielsweise, wenn du halt irgendwie liest, bei Amazon früh dabei gewesen, bei den Samwas oder sowas, es gibt so ein paar Stationen, wo ich immer wieder merke, okay, die Leute, die irgendwie da dann den Touchpoint gezogen haben, die machen es dann irgendwie hinten raus dann doch zu was sehr Besonderem.
Ja.
Cool. Wenn wir jetzt sozusagen eine Stufe weitergehen, es gibt so, wenn man sich deine Vita anguckt, so noch 2 andere kleine Touchpoints vielleicht vor Neona. Der eine wird da so ein bisschen mit reinspielen. Ihr habt sozusagen auch einmal ein Gründerstipendium für Neona gewonnen. War das so ein bisschen so die Ausgangslage oder wie ist sozusagen das einfach einzuordnen in dein Leben?
Ja, genau. Also das Gründerstipendium haben wir für Orderfy bekommen. Mhm. Das war mein erster Schritt in die Selbstständigkeit. Das hat mein Freund, also René und auch Mitgründer von Neona und sein bester Freund, der war übrigens auch auf der CBS.
Ich bin ganz angetan. Die CBS hat seit heute ein neues Bild von mir bekommen.
Ja, kriegt einen richtig guten Ruf für dich in seinem Podcast. Auf jeden Fall, die haben Orderfy aus dem Studium, aus dem Masterstudium herausgegründet. Das ist eine Stell- und Bezahlplattform für die Gastronomie, mittlerweile auch Kassensystem. Und genau, es war halt deren Idee. Ich habe dann da mit dem Branding ausgeholfen, Pitch-Decks gemacht, Marketingstrategien entwickelt etc. und dadurch dann auch Anteile bekommen an dem Unternehmen. Mhm. Das erste Mal so in die Selbstständigkeit geschnuppert und dann auch gesagt, nee, ich mache doch keinen Master, ich möchte das jetzt probieren. Das war sowieso schon immer mein Wunsch, mich selbstständig zu machen. Und so fing das im Prinzip an, haben dann halt dieses Gründerstipendium auch dafür bekommen in Kombination mit der Hochschule und haben dann aber halt irgendwann gemerkt, wir sind alles Betriebswirte, das ist eine App. Damals war es nicht so einfach, Apps zu programmieren wie heute, muss man ganz ehrlich sagen.
Immens viel Kapital verbunden und extrem viel Aufwand,
genau.
Vor allem wenn du halt keinen Tech-Kaufer irgendwie so ein bisschen hattest. Ne?
Genau, und wir hatten natürlich nicht viel Budget und auch keine wirkliche Tech-Expertise und haben dann die Entwicklerteams auch teilweise echt durchgewechselt, aber haben da auch unsere Erfahrungen draus rausgezogen und halt sehr, sehr viele Entwickler auf der ganzen Welt kennengelernt, was uns dann auch im Nachhinein zugute gekommen ist. Aber ja, haben einfach gemerkt, dass wir langfristig wahrscheinlich nicht damit unseren Lebensunterhalt bestreiten können. Genau, und es läuft immer noch, also es gibt Orderfy immer noch. Gab es auch ein paar Restaurants in Köln, oder gibt es auch ein paar Restaurants in Köln. Aber ich bin da operativ mittlerweile komplett raus. Das macht der Emre. Und genau, ich konzentriere mich komplett auf Neona. Ja, und so fing das eigentlich immer mit Neona dann auch an. Ich weiß nicht, ob ich schon mal...
Auf jeden Fall. Ich fand's, also ich finde den spannenden Touchpoint eigentlich immer so ein bisschen aus dem Need rauszugucken. Also was war so ein bisschen so der Beweggrund eigentlich, das zu machen? Du kamst hier eben rein ins Büro und das Erste, was du gesagt hast, oh, die Decken leuchten, oh, das weiß ich nicht. Also man merkt schon, du kommst in den Raum rein und guckst dir halt irgendwie ziemlich klar ganz schnell an, okay, wie wirkt der Raum, wie sind die Lampen beispielsweise oder wie ist generell halt so ein bisschen so die Stimmung. Das heißt so gesehen, auch Neona basiert bei dir ja ganz klar auf einer Leidenschaft zu, okay, wie wirken Räume und vor allem, wie wirken Lampen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich schon immer für Interior interessiert. Ich wollte auch eigentlich Innenarchitektur studieren und habe mir tatsächlich auch Unis angeschaut. Aber das war mir dann doch ein bisschen zu viel Physik und Mathe-lastig, dass ich dann noch eher den klassischen BWL-Weg gegangen bin. Aber deswegen, ich hatte schon immer ein Faible dafür. Und ja, mit Orderfy, ich habe einfach irgendwann gemerkt, ich gehe zwar gerne essen, okay, aber ich brenne da jetzt nicht so für. Und genau, diese Interior-Leidenschaft hatte ich schon immer. Ich hatte es ja eben auch schon kurz angeschnitten, als ich dann halt das erste Mal ausgezogen bin und mich mit der Einrichtung einer eigenen Wohnung auseinandergesetzt habe, ist mir erstmal bewusst geworden, wie teuer das eigentlich ist, eine Wohnung einzurichten, vor allem als Studentin. Und was dann aber auch Licht für eine Wirkung auf den Raum hat oder auch auf die Psyche. Denn dadurch wird erst ein Raum gemütlich oder hat Charakter. Man kann gewisse Sachen in Szene setzen. Und wenn man über die Psyche spricht im Studium, ich weiß nicht, wie das bei dir war mit dem Lernen für Klausuren. Du hattest wahrscheinlich auch immer nur 2 Wochen Klausurenphase. Und das war bei mir auf jeden Fall immer auf Druck lernen und nicht Tight. So langfristig. Mhm. Deswegen war dann da auch mal der eine oder andere All-Nighter bei. Und da habe ich einfach gemerkt, so kaltweißes Licht oder auch blaues Licht, das macht einfach wach. Dann werde ich nicht so schnell müde. Ich bin dann irgendwann wieder zu meinen Eltern zurückgezogen und dann der Gegensatz im Wohnzimmer am Esstisch mit dem warmweißen, gemütlichen Licht, wo man dann gerne auch mal ein Glas Wein getrunken hat oder so. Das hat halt einfach so einen Effekt auf die Psyche, das Licht, und das ist mir halt so richtig bewusst geworden. Genau, deswegen, ich hatte da schon immer ein Interesse für. Und es gab halt irgendwie auch nichts im Mittelsegment. Also es gab damals so 0815 Mainstream-Leuchten von Ikea.
Ikea und dann halt irgendwie so ganz oben, genau. Gehen wir hier irgendwie auf die Ecke. Früher war hier auf dem Neumarkt direkt so ein großer Lampenladen, da hat dann irgendwie eine Lampe, weiß nicht, 1500 Euro gekostet, und da bin ich vorbeigegangen und dachte mir, hey, ja. Halleluja, wie soll denn das funktionieren?
Ja, oder auch teilweise noch mehr. Also Occhio, Artemide, Floß, diese ganzen Leuchten, da startest du mit 3000 Euro, was man sich als Studentin nicht leisten kann und was, glaube ich, sich auch der Querschnitt der Bevölkerung auch nicht leisten kann. Und mir war es halt aber trotzdem wichtig, Leuchten oder Produkte zu haben, die ästhetisch sind, die interessante Formen haben, die eine gute Qualität haben, wo man vielleicht, auch wenn es jetzt nicht ein Occhio Artemide Floß ist, trotzdem eine gute Kundenberatung und eine gute Kundenbetreuung hat. Und es gab einfach nichts. Also als wir Neona gegründet haben, gab es nichts auf dem Markt, was darauf ankommt. In der Uni habe ich auch gelernt, ich meine, ich will gar nicht zu viel über die Uni sprechen.
Ich merke schon richtig, CBS. CBS. Ein Teil von ihr.
Ja, aber da wurde einem eher gesagt, mach lieber viele Stückzahlen mit einer kleineren Marge oder wenig Stückzahlen mit einer hohen Marge, aber Mittelfeld, lass es lieber sein. Und ich habe aber schon eher immer auf mein Bauchgefühl gehört und dachte, wir haben keinen Wettbewerb, der Need ist doch da, warum sollen wir das nicht machen? Genau, und deswegen haben wir uns dann ans Mittelfeld gewagt.
Vor allem auch gefühlt habe ich so ein bisschen, würde ich sagen, dass vor allem so die Zeit, wo ihr dann auch gestartet seid, dass vor allem sich viele schon, sag ich mal, auf Home and Living fokussiert haben. Also ich kenne irgendwie wahrscheinlich irgendwie, weiß nicht, 3 Bettenmarken, ich kenne 7 Couchmarken, ich kenne, also sozusagen viele, die so sich auf andere Verticals in dem gleichen Bereich einfach mal ein wenig spezialisiert haben. Aber so im Lampenbereich gab es ja wirklich, glaube ich, irgendwie, also man ist zu Ikea gefahren, hat sich da vielleicht dann mal was Extravagantes mit einem, weiß nicht, mit einem Bambuskorb außenrum geholt oder sowas. Aber es gab wirklich gar keinen richtigen Mitmarket, ne?
Ja, genau. Also es gab in dem Segment gar nichts. Die Einstiegsbarriere ist schon, was heißt relativ hoch? Wir haben es ja auch geschafft. Aber was Zertifizierungen etc. angeht, Elektroprodukte in Deutschland zu verkaufen, ich glaube, da haben Leute einfach eher Angst gehabt und vielleicht auch diesen Need nicht gesehen, was natürlich sehr, sehr glücklich für uns war. Und generell zu dem Zeitpunkt muss man ja schon sagen, Ende 2020 haben wir gegründet. Da war Corona, die Leute haben ihr Geld nicht für Essen gehen oder Reisen oder was auch immer ausgegeben, sondern waren halt sehr viel zu Hause und haben in ihr Zuhause investiert. Und dadurch sind, glaube ich, auch diese ganzen Marken oder diese ganzen Brands so ein bisschen aus dem Boden gesprossen, weil die Leute dafür halt gerne dann Geld ausgegeben haben. Und das kam uns natürlich auch sehr zugute, muss man sagen.
Wie habt ihr das denn vielleicht so ein bisschen das erste Mal übersetzt? Also es ist immer auf der einen Seite diese Leidenschaft, die Idee, die, wie du gerade auch gesagt hast, einfach sehr wichtig ist, generell, glaube ich, in guten Gründerungen, dass man jetzt nicht einfach sagt, okay, ich mache jetzt irgendwie 0815 Problem für 0815 Zielgruppe beispielsweise. Mhm. Also dass man schon guckt, okay, ich brauche irgendwie selber irgendwie ein Fable dafür, es muss mir selber halt taugen. Wie habt ihr das denn das erste Mal vielleicht ein wenig übersetzt in, okay, es ist keine Idee mehr, sondern wir kommen so langsam auch das erste Mal in sowas wie eine Umsetzung, weil ich stelle mir das vor allem bei so einem Thema gar nicht so einfach vor. Vielleicht irgendwie, mit wem macht man es? Also ihr habt ja irgendwie auch ein recht kompliziertes Gründerteam, aber schon die ein oder andere Person halt eben noch mit dabei. Ja. Dann habt ihr natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie ein Thema, was auch nicht ganz so einfach ist. Also okay, wie bringe ich, okay, ich weiß, dass es ein Need gibt für diese Art von Lampen, aber wo kriege ich jetzt erstmal vielleicht eine Lampe her? Oder wie kann ich vielleicht meine Ideen von Lampen auch irgendwie in Produkte übersetzen lassen? Das stelle ich mir irgendwie gar nicht so einfach vor.
Ja, also viele Punkte hast du gerade angesprochen, auf die ich eingehen kann. Erstmal zum Gründerteam. Mein anderer Mitgründer ist mein Partner auch, wir sind schon lange zusammen. Der war auf der CBS, der andere, der Gabriel. Das ist ein langjähriger Freund. Und wir haben halt von Anfang an sehr gut die Kernkompetenzen abgedeckt. Also Gabriel hat einen Performance-Marketing-Background, René hat einen Finanz-Background. Und wir sind trotzdem alle Betriebswirte und haben natürlich auch, Leidenschaft ist ganz, ganz wichtig. Kann ich gleich auch nochmal ein bisschen was zu sagen, was meiner Meinung nach wichtig ist. Aber wir sind ja trotzdem Betriebswirte. Und haben natürlich schon erörtert, okay, was sind die Vor- und Nachteile, wie sieht der Wettbewerb aus, generell, wie sieht die Zielgruppe auf, wie ist die Kaufbereitschaft, was sind oder was brauchen wir an Startkapital, was sind andere Voraussetzungen wie Zertifizierung etc. Also das haben wir schon alles erörtert und durchdacht und durchgesprochen. Und im Endeffekt habe ich den Jungs dann halt die Leuchtenidee gepitcht, weil das halt irgendwo auch meine Leidenschaft ist, wie man, glaube ich, auch merkt. Aber um da vielleicht kurz einzugreifen, Leidenschaft reicht nicht aus. Also ich finde, Leidenschaft ist sehr, sehr wichtig in der Gründung und für ein Unternehmen. Denn das trägt einen durch die Downphasen. Und ich glaube auch, die meisten Startups failen, weil die Leute halt nicht genügend Biss haben und es nicht durchziehen. Und ich glaube, die Leidenschaft bringt die Leute dazu, wenn sie wirklich an ihre Idee, an das Unternehmen glauben und auch an die Daseinsberechtigung glauben, dass man es einfach durchzieht, auch in schwierigen oder in harten Zeiten. Nichtsdestotrotz muss man auch ein Problem lösen. Ne? Also ein Unternehmen, was nur aus Leidenschaft besteht, ist ehrlich gesagt ein Hobby und vielleicht nicht langfristig profitabel oder auch skalierbar. Das einmal zu dem Punkt. Genau, und so fing es eigentlich an mit Neona. Dann haben wir uns überlegt, okay, komm, wir starten das jetzt einfach mal, wir probieren das aus. Ich habe geschaut, okay, wo kann man Leuchten sourcen, die zertifiziert sind, die wir in Deutschland verkaufen können und dürfen, wo wir kein hohes Risiko eingehen. Und habe dann auch einen Partner gefunden, einen Zwischenhändler, die ein Lager in Polen hatten. Und von da aus haben wir dann im Prinzip halt direkt an unsere Kunden geschickt. Ja, und dann waren natürlich auch erste Schritte, ein Logo überlegen, einen Namen überlegen, ein Branding aufbauen, Webseite bauen. Das war früher zwar auch schon einfach mit so Shopify-Templates, aber trotzdem lache ich da mittlerweile drüber, wenn ich sehe, vor allem in den letzten Wochen und Monaten, was alles mit AI so abgeht. Aber das war dann halt erstmal ein Single-Product-Store, weil wir das Risiko natürlich so klein wie möglich halten wollten und haben dann gesagt, komm, 1.005 Euro haben wir, let's go, lass uns einfach mal testen und schauen, wo wir rauskommen. Und haben dann halt 50 Euro Tagesbudget in Meta geknallt. Ich glaube, das ist auch mittlerweile klassisch oder das haben zu der Zeit alle Marketing-Gurus irgendwie im Internet gesagt. Und dann waren wir tatsächlich seit Tag 1 profitabel. Und das war halt super gut, um die Nachfrage auszutesten und den Markt auszutesten, sind da aber dann schon relativ schnell an die Grenzen gekommen, wie man sich vorstellen kann, gerade was so Retourenhandling angeht, die Qualität, auch Lagerbestand, da wurde dann gelogen, dann haben wir Leuchten verkauft und dann meinten, wir haben noch gar keine Leuchten mehr, dann sagen wir, gut, aber der Bestand sagt was anderes, wie kann das denn sein? Und auch designmäßig war das natürlich nicht der Anspruch, den ich langfristig fahren wollte und von der Qualität auch her. Aber es war sehr gut, um, risikoarm den Markt zu testen und waren halt die ersten Schritte von Neona und das gehört auch dazu. Und dann habe ich aber relativ schnell Produzenten selber kennengelernt und genau, direkt von denen bezogen. Genau, die arbeiten auch mit Designern zusammen, Designs von denen, also von deren Designern genommen, dann angefangen, die abzuwandeln, um die auf unseren Markt, auf die Needs von unseren Kunden zuzuschneiden. Genau, haben dann in dem Haus von der Mutter von meinem Freund, von René, eingelagert im Schuppen. Die hat dann die Logistik erstmal gemacht und die Retourenbearbeitung. Genau, und das waren eigentlich so die Anfänge, würde ich sagen. Und dann sind wir natürlich über die Zeit immer weiter gewachsen. Also die ersten 2 Jahre waren es eigentlich nur das Gründerteam. Dann kam halt über den Gabriel noch Elias rein, der Google-Experte ist und Amazon-Experte. Der Samuel, der sehr stark im Grafikdesign ist, der auch dann unseren zweiten Webshop im Prinzip designt hat. Und genau, aber halt alles in dieser Gesellschafterstruktur. Deswegen waren wir halt sehr, sehr lean von Anfang an, also so die ersten 2 Jahre im Prinzip. Und konnten auch risikoarm im Prinzip wachsen, denn zu dem Zeitpunkt haben René und ich bei meinen Eltern gewohnt während Corona und die haben uns durchgefüttert. Dementsprechend mussten wir auch gar nicht so viel Geld verdienen. Und ja, der Downfall war halt auch einfach nicht hoch. Und dadurch konnten wir natürlich auch mal Tage, die vielleicht ein bisschen umsatzärmer sind, gut überstehen, weil wir hatten keine wirklichen Verpflichtungen, sage ich mal.
Ihr habt jetzt kein Haus oder genau, eine Familie hinten noch mit dran, die ihr selber sozusagen vielleicht durchfüttern müsst. Ihr seid einfach sozusagen nur auf euch beide selber angewiesen und hattet auch Fixkosten eigentlich auf null.
Ja, genau.
Wie lange ging diese Phase? Weil den Moment finde ich eigentlich so spannend, weil ich glaube, da verzetteln sich auch viele Leute, wenn sie am Anfang gründen. Ihr habt es halt, sage ich mal, sehr geplant und sehr durchdacht gemacht, dass ihr halt sozusagen mit einem Produkt einfach erstmal angefangen habt, dann irgendwie auch die Errors so ein bisschen wahrgenommen habt, sozusagen darauf iteriert habt, hey, okay, wie können wir die lösen und dann halt erstmal so ein bisschen rauszugehen. Wie lange hat das denn gedauert, bis ihr neben diesem ersten Produkt, das war ja sozusagen die Neona, dann sozusagen das zweite oder sozusagen angefangen habt, die nächsten Produkte eben mit reinzunehmen? War das ein Zeitraum von einem Jahr oder sowas, wo ihr erstmal irgendwie gesagt habt, scheiße, hier kommen jeden Tag irgendwie neue Probleme im Handling mit rein und sonst irgendwas, die müssen wir erstmal einstellen? Wie lange ging so ein bisschen so diese Transition-Phase von, okay, das wird irgendwie angenommen zu, alles klar, Vollgas?
Ja. Das war nicht mal ein halbes Jahr. Okay. Ich glaube, das waren so 4-5 Monate, als wir dann unser Produktportfolio erweitert haben. Und das ist auch nach wie vor einer unserer größten Wachstumshebel. Deswegen ist Produkt, sagen wir auch immer, so ein bisschen das Herz des Unternehmens und die Produktentwicklung. Natürlich auch aus anderen Gründen, aber ja, wir haben relativ schnell unser Produktportfolio erweitert und sind halt direkt auf Produzenten zugegangen und pflegen mit denen auch mittlerweile eine sehr, sehr enge Beziehung, was auch ein sehr, sehr großer Vorteil ist und einer der wenigen Vorteile, glaube ich, die man halt nicht replizieren kann, was heutzutage mit AI etc. total wichtig ist. Genau, also so 4-5 Monate ungefähr und ja, der nächste große Schritt war dann eigentlich schon, dass wir dass wir einen Logistikpartner gefunden haben und Renés Mutter entlasten konnten, dass ich hier alles selber machen muss. Das war auf jeden Fall der nächste große Schritt. Genau, und so ist dann alles gewachsen. Also Google war ein ganz, ganz großer Hebel. Genau, über Corona hatten wir schon gesprochen. Natürlich, das hat uns einfach extrem in die Karten gespielt. Dann, dass wir so lean waren, war ein ganz, ganz großer Erfolgsfaktor, würde ich sagen, dass wir so risikoarm gewachsen sind. Ja, und dann unser Marketing war einfach schon immer sehr gut, muss ich sagen, und hat sehr gut nach außen getragen, was wir verkaufen wollen. Denn wir differenzieren uns vor allen Dingen, klar durchs Produkt, können wir auch sonst nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, aber auch, was wir den Leuten für ein Gefühl verkaufen. Denn ich weiß nicht, ob es dir vielleicht aufgefallen ist, aber wir haben noch nie Freisteller einfach benutzt, sondern wir zeigen unsere Produkte immer in einer Umgebung, in einem Raum. Wir wollen den Leuten immer zeigen, okay, mit der Leuchte könnt ihr es euch noch gemütlicher zu Hause machen oder auch im Büro. Da muss es ja auch nicht mal so kaltweiß sein.
Ich merke schon, das Büro, schwieriger Stand.
Ja, jetzt hast du ja die beste Expertin an deiner Seite. Genau. Und das ist natürlich was, dadurch, dass alles so emotional aufgeladen ist, dass das auf jeden Fall ein großer Vorteil ist, wie wir uns von Anfang an positioniert haben und dass wir das auch so gut im Marketing spielen können, was ein ganz, ganz großer Vorteil ist. Genau, und es gibt viele Punkte. Natürlich dann nach 2 Jahren ungefähr haben wir die erste Mitarbeiterin eingestellt. Das war auf jeden Fall.
Nur zu viert, fünft.
Genau. Ja, und das war natürlich schon ein großer Meilenstein auch. Einerseits Entlastung und aber auch Verantwortung, dass man halt jetzt den Lebensunterhalt für eine Person finanziert. Und so ist es dann auch mitarbeitertechnisch, hat sich das halt immer weiterentwickelt. Wir sind, wie gesagt, mittlerweile 28 Leute. Und auch so, als die erste Mitarbeiterin dann in eine Managementposition gewechselt ist, das war auch ein total schöner Moment und auch irgendwie so ein Meilenstein. Das war tatsächlich halt auf Customer Support. Ich habe den, also ich glaube, jeder Gründer macht am Anfang einfach alles selber. Zum Glück hatten wir da unsere Expertisen und Steckenpferde, dass wir das ganz gut aufteilen konnten. Aber Customer Support habe ich ganz am Anfang einfach alleine gemacht und dann mit aufgebaut. Und als wir dann den Head-Off hatten, war das auf jeden Fall nochmal ein großer Game-Changer und auch emotional irgendwie dieses, wow, jetzt haben wir da schon noch eine Management-Ebene irgendwie zwischen, war einfach auch nochmal ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und genau.
Also aber gab es auch irgendwie so beispielsweise so, also ich bin immer ein großer Fan davon, von so einzelnen Momenten. Also ich mache in meinem Leben immer sehr viel, also irgendwie könnt ihr wahrscheinlich irgendwie so in den letzten 3-4 Jahren so 2-3 Tage sagen, die mir irgendwie einfach so im Kopf geblieben sind, einfach in meiner eigenen Geschichte, die einfach einen maßgeblichen Einfluss auf alles danach hatten. Gab es irgendwie bei euch auch so einen Punkt, wo du sagst, also irgendwie beispielsweise dann, ihr habt dann ja beispielsweise, ich habe den Namen jetzt von der Lampe Cecilia, ich weiß es nicht, beispielsweise, die sehe ich auch häufiger beispielsweise bei euch im Marketing, dass ihr dann irgendwie durch irgendwie 1 oder 2 wirklich neue Produkte gesagt habt, wow, das hat jetzt irgendwie nochmal also so einen spezifischen Moment in dieser Growth Journey.
Ja, also mit der Cecilia, das war halt unser erstes so Bestselling Product, das ist halt richtig durch die Decke gegangen und das war das erste Produkt, bei dem es so war. Und das war natürlich schon ein Game Changer. Ich kann mich da tatsächlich jetzt gar nicht an den Tag so genau erinnern, sondern dann ist da für mich, auch weil Team so wichtig ist, da sind diese emotionalen Punkte mit Mitarbeiter einstellen, auf eine neue, also weiterbilden, dass die Mitarbeiter sich weiterentwickeln können im eigenen Unternehmen. Ist dann bei mir, bleibt mir hängen. Oder auch das erste Mal 10.000 Euro Tagesumsatz. Das war, wow. Also das war unvorstellbar. Wir dachten, uns gehört die Welt so ungefähr. Und mittlerweile, das ist auch viel Geld, aber mittlerweile denkt man sich natürlich, man stumpft auch ab, muss man sagen.
Es ist ja auch einfach ein Geschäft.
Genau. Und trotzdem war das erste Mal, diese Marke zu knacken, war ein unglaubliches Gefühl. Zum Beispiel an den Tag kann ich mich sehr, sehr gut erinnern, wie wir das gefeiert haben. Und generell zelebrieren wir sehr viele Momente und freuen uns, sind aber auch sehr dankbar gleichzeitig für alles, was wir erreicht haben und immer sehr reflektiert. Genau, das war auf jeden Fall ganz toll, dann unsere Produzenten das erste Mal auch face-to-face kennenlernen zu dürfen und mit denen so eine starke Beziehung aufzubauen, sind auch ganz viele Momente, an die ich sehr, sehr gerne zurückdenke, die auch maßgeblich für den Erfolg von Neona waren und die einfach schön waren. Ich liebe es halt auch einfach mit Menschen zu arbeiten und zu sehen, was aus Neona alles entsteht, wie sehr ich mich auch selber weiterentwickeln darf in dem Unternehmen oder durch das Unternehmen, ist einfach total schön und bin ich total dankbar für. Ja, ich glaube, das sind so die Momente. Und dann natürlich, wir haben dann irgendwann angefangen, mit Agenturen zu arbeiten. Und wir haben Shop-Redesign gemacht, was mit sehr viel Adrenalin zusammenhing. das ist natürlich auch alles spannend. Und wenn man sieht, das Neue, vor allem für mich, ich mache ja vor allem Produktentwicklung bei Neona, zu sehen, wenn Produkt so outperformt, wenn die Kunden das so sehr annehmen. Oder auch teilweise, wir laufen durch die Straßen, auch in Köln, gucken abends in die Wohnungen rein und dann hängt da eine Neona-Leuchte. Ja. Das ist halt so ein unglaubliches Gefühl. Und das haben wir halt öfter. Das ist da nicht nur ein bestimmter Tag, sondern das passiert oft. Oder wenn uns irgendwie Freunde erzählen, ja, die Freundin von meiner Mama, die hat sich jetzt eine Neona-Leuchte gekauft und die freut sich so sehr, dass du ihr persönlich geschrieben hast. Ja, unsere E-Mails sind damit Lea von Neona oder auch auf unseren Dankeskarten steht Lea von Neona, aber habe ich ja nicht selber geschrieben. Aber das sind dann so ganz süße Geschichten, wo man einfach merkt, wow, das Unternehmen ist echt groß geworden. Viele Leute kennen uns und so viele Leute sind so glücklich mit unseren Produkten. Genau, dass mich das einfach mit sehr viel Stolz erfüllt.
Was am Ende auch mal so ein bisschen rauskommt, ist bei euch vor allem so das Thema Team. Also ich glaube, du legst auch viel sozusagen auf dein Team, wie du es eben auch so ein bisschen mitführen willst, aber eben auch, was das Team dann sozusagen dir auch eben gibt. Wie würdest du denn eure Führung oder wie seid ihr vielleicht im Team so generell aufgebaut? Ich habe mal irgendwie gehört, dass ihr, glaube ich, irgendwie so jeden zweiten Freitag oder sowas im Büro irgendwie, keine Ahnung, eine Aperol Night oder sowas macht. Ja. Also irgendwie so, dass ihr halt auch schon versucht, wirklich ein fulfilltes Team halt eben auch aufzubauen, wo man halt auch eben sagt, okay, die Leute, die hier hinkommen, die gehen A, die Extrameile, aber haben B halt eben auch einfach mega viel Spaß im Unternehmen, was man dann natürlich dann durch die Rahmenbedingungen vor allem als Gründer und Geschäftsführerin dann eben halt so ein bisschen mitprägt. Wie Hast du so ein paar, was sind so deine Two Cents zum Thema Team und wie du drauf blickst?
Ja, genau. Also Team ist für mich eins das Wichtigste, einer der wichtigsten Assets, muss ich sagen. Denn ohne unser Team hätten wir das alles nicht geschafft und könnten das auch alles gar nicht tragen. Deswegen ist mir Team extrem wichtig und vor allen Dingen gute Leute im Team zu haben, die einerseits ein Skillset haben, aber die auch für Neona brennen, die sich selber für die Leuchten interessieren, die sich selber vielleicht für Interior interessieren oder zumindest damit sympathisieren können und ja, einen gewissen Drive haben. Weil ich finde, es gibt ganz, ganz viele Leute, die ganz viele Sachen super gut können, aber wenn du, da sind wir wieder beim Thema Leidenschaft, wenn du nicht dafür brennst, dann gehst du halt eben nicht die extra Meile und dann identifizierst du dich damit auch nicht so sehr und das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Genau, und was jetzt so Teamaufbau angeht, also unser Customer Support ist unsere größte personelle Abteilung.
Den macht ihr komplett selber?
Genau, machen wir komplett selber. Da wurde ich auch immer wieder gechallenged und gesagt, Lea, komm mit AI, können wir das doch alles machen? Und wir arbeiten auch mit AI-Lösungen zusammen und versuchen das zu optimieren, ein bisschen abzufedern. Aber man sieht es ja zum Beispiel beim Fall von Trade Republic, die hatten gar keinen Customer Support und das ist dann irgendwann extrem auf die Füße gefallen und jetzt haben die irgendwie, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, 1000 Leute im Customer Support oder sowas eingestellt, weil die halt gemerkt haben, okay, es ist ja doch wichtig, denn im Endeffekt, man verkauft immer noch an Kunden, und wie du auch, es läuft immer mal was nicht gut. Es gibt immer mal irgendwo ein Problem. Und das Wichtige ist dann ja, wie gehst du mit diesem Problem um? Wie löst du das Problem? Und das kannst du nur mit einem guten Kundensupport lösen. Aber wie gesagt, also das Kundensupport-Team ist am größten vom Personal, aber alle Teams sind total wichtig und haben natürlich ihre Daseinsberechtigung. Und ja, wir haben eine Fridays-Bar jeden ersten Freitag im Monat. Die Mitarbeiter würden sich vielleicht auch über zwei Freitage im Monat freuen.
Jeden Freitag.
Oder jeden Freitag. Ja, aber wir machen es bisher zumindest immer den ersten Freitag im Monat, machen wir eine Fridays-Bar. Und das ist entweder ein Team-Event, also wir waren schon mal Wasserskifahren, aber es ist vielleicht auch nochmal Pizzabanken im Büro und Aperol trinken.
Ach crazy, es ist immer sozusagen an der Aktivität auch so ein bisschen gebunden. Es ist jetzt nicht nur... Yo, hi, stellt euch mal in die Küche, wer will, kann sich ein Helles nehmen oder ein Aperol oder so machen. Also ihr versucht schon dann irgendwie auch, ihr habt eigentlich so einmal im Monat so gesehen ein Team-Event.
Ja, wir versuchen es schon. Es ist nicht immer und es wird auch irgendwann echt teuer, muss man sagen. Aber immer was Cooles zu machen. Also sei es dann, wir haben dann zum Beispiel einen Pizzaofen ins Büro gebracht und haben dann da selber Pizza gemacht. So als Aktivität zum Beispiel, was natürlich, das ist jetzt nicht einfach, man holt sich was aus dem Kühlschrank, sondern ist irgendwie noch cool, aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen low-key und alle haben trotzdem Spaß. Und das ist halt das Wichtigste, dass wir auch eine Teamdynamik haben für die Leute, die im Büro sind. Wir essen eigentlich auch immer zusammen Mittag, um halt auch ein bisschen diesen privaten Austausch zu fördern. Genau, und ansonsten, was ich halt wichtig finde, wir haben, wie gesagt, auch Remote-Leute oder Homeoffice-Leute. Wir haben halt einmal die Woche ein All-Hands. Das verpasse ich diese Woche ausnahmsweise, weil wir keinen anderen Termin gefunden haben.
Ist gerade, oder was?
Ja, um 11.30 Uhr.
Ich fühle mich geehrt.
Ja, kannst du auch. aber das haben wir, wo halt alle Abteilungsleiter im Prinzip einmal kurz erzählen, hey, was ist letzte Woche passiert, was lief gut, was lief schlecht, was ist für diese Woche angedacht, was sind die Ziele? Und dann haben wir, das habe ich relativ neu eingeführt und das finde ich total cool und ich glaube, die Mitarbeiter finden es auch sehr cool. Und zwar haben wir einen Slack-Channel, der heißt Die Lage zum Wochenstart. Und da gibt es zwei Fragen, die jeder Mitarbeiter bei uns beantworten muss bis montags 12 Uhr. Die erste Frage handelt halt vom Wochenende, was hast du am Wochenende gemacht und optional auch ein Foto von deinem Wochenend-Highlight. Die meisten machen es tatsächlich und es ist auch ganz süß. Da kriegt man echt nochmal ganz gut private Einblicke und sieht halt, wofür sich die Leute interessieren und da erfährt man so coole Dinge, die man einfach sonst nicht erfahren hätte. Und dadurch ist halt auch diese Verbindung zwischen dem Remote-Team, Homeoffice-Team und den Leuten, die im Office sind, halt wird einfach nochmal gestärkt, weil man nochmal ganz anders in den Austausch geht. Zum Beispiel einer saß dann bei Kitchen Impossible, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Das ist so eine Sendung irgendwie, ne?
Ja. Mhm. Haben die im Paedra in Köln gefilmt und dann saß er da in der Testing-Jury. Und also so random Sachen. Einer hat einen Livestream aus dem OP gemacht. Und also ganz, ganz viele Sachen, die man sonst einfach nicht erfahren würde, wo man dann halt natürlich, wenn alle sich dann treffen, also wenn die Remote-Leute auch mal vorbeikommen, direkt irgendwie sich darüber austauschen kann. Und das kann ich jedem empfehlen. Mir macht das ganz viel Spaß. Ist mein persönliches Wochenhighlight auch, immer montags, mittags mir das durchzulesen. Und dann ist die zweite Frage, wie ist so das Energielevel in den Emojis angegeben? Und die dritte Frage, ob es noch irgendwas Persönliches gibt, irgendwie Urlaub oder dass man irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht die Woche einfach nicht so gute Laune hat, aus den und den Gründen, oder muss man auch nicht sagen, damit die Leute es nicht in den falschen Hals bekommen. Genau, und das ist so das Neueste, was wir eingeführt haben.
Finde ich cool.
Und das liebe ich sehr. Und ich glaube, die Mitarbeiter auch.
Ist aber auch auf der anderen Seite auch ein, was heißt positives Zeichen an euch, aber ich glaube, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die sich nicht primär wohlfühlen würde, würde auch solche Sachen nicht teilen. Also sozusagen ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz gutes Mirroring von euch, so ein bisschen, okay, hey, wie ist so die wirkliche Stimmung im Team, wenn da vielleicht dann irgendwie gar kein Bild mehr kommt oder sonst irgendwas, alles gut, tolles Wochenende, dann wird man sich, also sozusagen, du hast da natürlich jetzt nochmal eine andere Ebene, sage ich mal, auf einer persönlichen Schiene halt eben mit reingebracht, das finde ich sehr, sehr spannend. Ja,
auf jeden Fall. Und ansonsten auch Feedbackgespräche, ich glaube, das ist ganz klassisch, ne, sind bei uns ganz, ganz wichtig. Generell Feedbackkultur, das sagen wir auch in jedem Einstellungsgespräch oder jedem Bewerbungsgespräch. Das ist, glaube ich, auch so ein kleines Wachstumsgeheimnis vielleicht von Neona. Wir fordern es von jedem Mitarbeiter ein, uns Feedback zu geben. Und nicht nur für seinen eigenen Bereich oder Führung, oder das natürlich auch mal sehr gerne, aber auch, wenn jemand in einem Podcast das und das gehört hat oder in einem Buch die und die Strategien gelesen hat oder wie auch immer, fordern wir das wirklich ein. Ich habe mit jedem Mitarbeiter einmal im Quartal ein One-on-One und ansonsten haben die halt in ihren Abteilungen immer Weeklies oder zwischendurch halt Feedbackgespräche. Was können wir verbessern bei Neona? Hast du irgendwelche Ideen, wie wir zusammen das Unternehmen nach vorne bringen. Denn bei uns ist es ganz klar, dass wir alle an einem Strang ziehen. Wir brauchen nicht den einen Shining Star, sondern wir wollen alle zusammen Neona größer, erfolgreicher machen, mehr Kunden mit unseren Produkten glücklich machen. Und wenn irgendjemand irgendeine Idee hat, dann werden diese Ideen auch immer sehr, sehr ernst genommen und ernsthaft besprochen und evaluiert.
Was sind denn vielleicht auf der Gegenseite so ein paar Punkte, die so gar nicht funktioniert haben? Irgendwie hört sich sehr, 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 sehr sunny bei euch alles an. Also es ist natürlich irgendwie, glaube ich, irgendwie das Ergebnis dann auch einfach von, sag ich mal, irgendwie sehr guter Bildung, irgendwie ein sehr gutes Gründungsteam, ein sehr gutes Thema. Also ich verstehe das sozusagen auf diesen Base-Layers gucke ich mir immer gerne so ein bisschen an, okay, was sind so die Komponenten, die ganz unten stehen bei dem Unternehmen? Da stimmt bei euch gefühlt schon sehr, sehr viel. Also da würde ich sagen, ist ein guter Mix im Team mit dabei. Ihr habt eine gute Perspektive, glaube ich, auf das Thema, was ihr selber macht, durch dich gewonnen. Wo ich dann sage, okay, das manchmal rutschen Leute ja auch in Gründungen rein, wo sie sich dann selber nach 3 Jahren vielleicht so ein bisschen fragen, wo bin ich hier eigentlich gerade, was mache ich gerade und was ist eigentlich so ein bisschen so der Fokus? Mhm. Bei euch wirkt das alles so ein bisschen durchdacht und irgendwie auch, ja, was heißt kalkuliert, aber schon sehr durchgeplant. Gibt es denn aber auch so Punkte, wo du sagst, hier hättest du mal irgendwie maximal auch in die Hose gehen können, hier hätten wir uns vielleicht irgendwie selber fast ins Bein geschossen oder sowas? Mhm. Oder war das bei euch dann irgendwie eher so,
gibt's auf jeden Fall. Gibt's, glaube ich, in jedem Unternehmen, dass da mal Punkte waren, die herausfordernd waren. Ich würde sagen, es gibt 3 große Dinge, die geschehen sind, wo ich schon schlucken musste. Mhm. Es war jetzt nie so, dass ich mir dachte, ich werfe jetzt das Handtuch und ich höre auf, weil dafür habe ich immer viel zu sehr an Neona und das Potenzial gedacht und auch irgendwie wollte meine Leidenschaft ausleben. Aber eine Sache war zum Beispiel Klarna, die haben 200.000 Euro von uns eingefroren. Das war vor ein paar Jahren, da war ich gerade in Mexiko. Lag daran, dass wir halt erst eine GbR gegründet haben, natürlich, sonst wäre das auch gar nicht so kosteneffizient, hätten wir das gar nicht so kosteneffizient machen können. Und haben dann natürlich irgendwann eine GmbH umfirmiert. Und durch diese Umfirmierung gab es irgendein Problem bei Klarna. Dann haben die E-Mails an eine tote E-Mail-Adresse geschickt von uns. Wir haben es nicht mitbekommen. Ja, und dann sind wir eines Morgens aufgewacht in Mexiko. Und das Geld bei Klarna war eingefroren und wir wussten nicht, für wie lange. Und
welches Jahr war das?
Ja, das möchte ich gar nicht so genau sagen.
Okay.
Aber ist ein paar Jahre her.
Okay.
Naja, auf jeden Fall 200.000 Euro hat natürlich ein großes Loch in unsere Liquidität gemacht.
Hätte ich es auch gesagt. Also 200.000, die einfach fehlen, das ist natürlich vor allem, wenn du halt irgendwie wachsen willst oder halt irgendwie den Grundstock befüllen willst.
Genau. Und dadurch, dass wir auch im Prinzip komplett bootstrapped sind. Also wir sind komplett organisch gewachsen. Wir hatten mal 2 Warenfinanzierungen. Sind auch zum Beispiel letztes Jahr haben wir uns wieder verdoppelt, ohne eine Warenfinanzierung, ohne irgendwelche Kredite, komplett aus eigener Kraft, worauf wir auch sehr, sehr stolz sind. Aber das war natürlich ein Thema, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Haben dann da natürlich ein bisschen Kontakte spielen lassen. Aber das Geld war dann für ein halbes Jahr eingefroren. Und das war schon krass.
Ein halbes Jahr?
Ja.
Krass.
Ja. Seitdem arbeiten wir auch nicht mehr mit keiner zusammen, wie man sich vielleicht vorstellen kann.
Nee. Keine Möglichkeit mehr?
Nee. Also am Anfang waren wir auch gesperrt und wir haben nochmal eine Anfrage irgendwie bekommen, aber dann dachte ich mir, nee, das müssen wir uns nicht nochmal antun. Und das ist vielleicht auch ganz spannend. Ich hatte erst totale Angst, dass die Conversion Rate runtergeht, wenn wir Klarna nicht mehr anbieten, aber Conversion Rate ist komplett gleich geblieben. Ja, und dadurch sparen wir uns im Prinzip jetzt die kleinen Transaktionsgebühren. Deswegen irgendwie irgendwas Gutes haben die negativen Erfahrungen dann ja doch immer. Mhm. Und das war der Punkt zu Klarna. Und dann hatten wir jetzt letztens ersten Punkt, dass ein Mitarbeiter aus Versehen alle Produkte aus unserem Store gelöscht hat. Ja, und da, haben
so
wir...
So ein Live-Theme oder was?
Ja, das war, wir arbeiten mit JTL zusammen als Warenwirtschaftssystem. Und wir dachten, es gibt nur einen einzigen Weg, wie man alle Leuchten löschen kann auf einem Schwung. Und da muss man 10-mal bestätigen, dass man wirklich alle Produkte löschen muss. Er hat da scheinbar irgendwie ein Rabbit Hole gefunden. Und es war dann aus Versehen ein Haken, oder er hat irgendwie einen Haken gesetzt und dann wieder weggemacht und Speichern gedrückt und trotzdem war dann doch der Haken gesetzt und dann waren alle Produkte weg. Und wir hatten eigentlich so eine App, die halt den ganzen Store immer speichert und Backups macht etc. Und wir dachten, das macht diese App täglich. Ja, als es dann hart auf hart kam, haben wir gemerkt, nee, das letzte Backup war von Dezember 2025. Und wir dachten uns, okay, super. Und da muss man dann aber auch wieder sagen, wir haben es geschafft, innerhalb von einem halben Tag alle Produkte wieder online zu bekommen. Die Agentur, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben Gas gegeben bis 2 Uhr nachts. Unsere Mitarbeiter haben richtig Gas gegeben. Da hat man nochmal diesen krassen Teamzusammenhalt gemerkt, wo ich halt auch einfach merke, hey, es macht auch Sinn, so viel ins Team zu investieren. Denn wenn es hart auf hart kommt, unterstützen alle ein. Und alle sitzen da bis 3 Uhr nachts und geben Gas und supporten. Und ja, jetzt haben wir sichergestellt natürlich, dass diese App, oder wir haben jetzt eine andere App, jeden Tag Backups macht.
Zwei Wege.
Ja, und haben auch nochmal Berechtigungen eingestellt und mit JTL gesprochen und etc. Ja, und ich glaube, es ist einfach ein lebenslanges Lernen. Die Herausforderungen, die Stolpersteine, die gehören irgendwo dazu. Es ist immer die Frage, wie man damit umgeht, wie man die Probleme löst. Und ja, bisher haben wir das immer sehr gut hinbekommen. Und ich glaube, das kommt halt oder geht auch wieder ein bisschen auf dieses Mindset von uns allen auch zurück im Gründerteam, dass wir halt immer durchziehen. Wir beißen uns immer durch, egal was uns vorgeworfen wird, sage ich jetzt mal, oder was uns entgegenkommt. Wir kriegen das irgendwie hin und natürlich über die Jahre entwickelt man da auch ein Selbstbewusstsein für, dass man halt auch irgendwie alles schafft, egal was passiert.
Wie stehst du denn persönlich vielleicht so ein bisschen auf das Thema Copycats? Also ich würde sagen, da kamen jetzt schon irgendwie noch so 2, 3 andere Marken raus, die, naja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich dafür belangt werden darf, aber ich will mal sagen, auf produkttechnischer Ebene sind schon ein paar Gemeinsamkeiten zu erkennen. Also ich bin da nicht so tief drin. Ich meine, das ist ja jetzt nicht mein Daily Business, aber wenn ich irgendwie schon als Mann mit hässlichen Deckenleuchten das mitbekomme.
Das habe ich nicht gesagt.
Weißt du, wie ich meine? Dann merkt man natürlich schon, okay, also es wird dir wahrscheinlich auch aufgefallen sein, dass links und rechts vielleicht die eine oder andere Marke rausgekommen ist. Nimmst du das dann irgendwie einfach als Kompliment an? Wie gehst du selber damit um? Ist es vielleicht auch irgendwie so ein bisschen ugly, so ein bisschen dirty? Oder wie ist es so ja, in der generellen Stimmung, dass da links und rechts die eine oder andere Marke vielleicht reingekommen ist?
Ja, also es ist natürlich schon nervig, ist einfach blöd und es nervt. Ich glaube, jeder, der was anderes sagt, der lügt. Aber
auch ehrlich.
Genau, aber es gehört halt einfach dazu. Im Endeffekt, wie du gesagt hast, es ist ein Kompliment, aber es gab auch schon sehr dreiste Sachen, dass unser komplettes Store-Theme, was dann ja irgendwann auch customized und also selber programmiert war, komplett kopiert wurde. Produktnamen, Produkttexte, über uns Text wurde dann von wem anders benutzt. Also einfach auch wirklich dreist. Wo wir die Leute halt auch abgemahnt haben. Und ansonsten, ja, es ist ein Kompliment, wenn Leute den Need sehen. Als wir gestartet haben, waren wir die Einzigen auf dem Markt. Man sieht das bei unseren Marktbegleitern, sage ich jetzt mal, ausgedrückt, wann die gegründet haben. Die sind alle nach uns gekommen und haben sich natürlich viele Sachen abgeschaut. Und das ist ein Kompliment dafür, dass wir einfach sehr viel richtig machen. Ich bin der festen Überzeugung, das Original, also der Nachahmer kommt nie an das Original heran, weil wir sind immer 5 Schritte voraus. Und die machen das ja immer nach. Dementsprechend sind die immer langsamer. Und das pusht uns eigentlich in dem Mindset, dass wir sagen, wir müssen immer besser werden, wir müssen innovativer werden, wir müssen noch bessere Designs herausbringen etc. Um uns halt dadurch zu differenzieren.
Finde ich gut. Also auch einen guten Umgang, irgendwie so ein bisschen, ich toleriere euch, aber sozusagen, ihr seid eigentlich gar nicht der Rede wert, so ein bisschen.
Ja, und natürlich, wir schauen natürlich immer nach rechts und links, ne? Was gibt's für Wettbewerber etc., das muss man natürlich einfach monitoren.
Ja, ich weiß nicht, ich war sehr enttäuscht, ich hatte irgendwie bei einem Kollegen in Leverkusen tatsächlich damals sozusagen, der ist umgezogen, das ist auch ein älterer Kollege, da stand dann irgendwie sozusagen die Marke, das war dann auch, glaube ich, im Dezember oder so, dann hat er sich eine neue Lampe bestellt und das war dann von der Konkurrenz, da meinte ich auch so, Kollege,
ist Quatsch.
Das Quatsch, das stimmt so nicht. Aber ja, fand ich dann irgendwie einfach nur so einen lustigen Moment, wie groß das Thema irgendwie auch ist, ne? Also, wie du jetzt eben auch schon gesagt hast, manchmal denkt man, glaube ich, gar nicht daran, was das sozusagen für eine Tragweite hat, wer die Geschichten so hinter den Produkten sind, die gekauft werden und sowas. Aber wenn man sich überlegt, was für ein Thema ihr verkauft, wie viele sozusagen Kunden ihr habt, wie groß sozusagen der Markt auch irgendwie einfach so ein bisschen ist, dann merkt man eigentlich erst durch solche Vorfälle so, wie groß ist das eigentlich, was wir hier gerade machen?
Ja, Genau.
Cool. Lass uns vielleicht noch so ein bisschen, da will ich jetzt auch gar nicht sozusagen zu pushy reingehen. Das heißt, sozusagen, da liegt der Ball auch gerne so ein bisschen bei dir, so ein bisschen mit dem Thema umgehen. Wir machen ja beispielsweise halt, klar, AB-Testing Zero und sowas. Also wir gucken uns schon immer so ein bisschen an, okay, wie ist so verkaufspsychologisch alles bei euch so ein bisschen gebaut? Und was so ein bisschen auffällt, ist, dass ihr jetzt vielleicht nicht nur einen Sale macht zum Jahresende oder zu Black Friday, sondern vielleicht ein oder zwei noch mehr übers Jahr hinweg. Wie ist so ein bisschen so dein Take dazu? Weil grundsätzlich haben wir eigentlich immer eher so ein bisschen festgestellt, dass das vor allem für die Brand nicht so gut funktionieren kann. Also dass sozusagen der Rattenschwanz da hinten mit dran dann manchmal ja doch ein bisschen übler ist, wie der Sale im positiven Sinne am Anfang vielleicht mit sich bringt. Wo ich es einfach sehr spannend fände, so ein bisschen deine Gedanken einfach dazu mitzuhören, weil ich glaube, das ist eben auch ein Punkt, an dem viele Gründer oder Gründerinnen halt auch eben im E-Commerce so ein bisschen stehen. Hey, okay, wie will ich das Thema vielleicht auch ein bisschen spielen, weil es natürlich so ein crucial Thema am Ende ist.
Mm. Ja, also wir haben schon viele Sales und Sales-Aktionen, das kann man so schon sagen. Ich muss sagen, was, glaube ich, sehr wichtig ist und was wir halt immer machen, wir schauen, dass es immer eine Relevanz hat, entweder zur Saison, zum Wochenende, am Valentinstag. Ich meine, das kann ich jetzt spoilern, vielleicht wissen die Leute es auch mittlerweile schon, aber wir haben immer eine Valentinsaktion, wo es eine gratis Akku-Tischleuchte dazu gibt, so unter dem Motto, hey, schenk doch deinem Liebsten noch was, tu deinem Liebsten was Gutes, etc. Also ich finde, es ist immer sehr, sehr wichtig, dass es halt thematisch passt und dadurch wirkt es dann auch oft gar nicht so trashy, sage ich jetzt mal. Und man muss bei uns sagen, wie oft kauft man eine Pendelleuchte? Wie oft kauft man, weiß ich nicht, eine Tischleuchte, vielleicht schon mal öfter. Aber an sich, wenn du einmal dir eine Pendelleuchte in dein Wohnzimmer aufgehangen hast oder über deinem Esszimmertisch, dann kaufst du dir wahrscheinlich die nächsten 3 Jahre erstmal keine. Und das sieht man halt auch in unseren Zahlen. Wir haben sehr, sehr viele Erstkäufer. Und durch diese Sale-Aktionen lernen wir natürlich auch einfach unsere Marketing-Funnels und regen die an, komm, jetzt mal zu kaufen, jetzt ist auch ein super Zeitpunkt. Deswegen macht es bei uns schon sehr viel Sinn und wir fahren sehr gut mit der Strategie, wollen aber langfristig auch testen, wie es aussieht, wenn wir es vielleicht weniger machen oder wirklich nur ganz spezielle Aktionen wie irgendwie eine Verlosung oder wie gesagt ein Gratisprodukt oder irgendwie eine Garantieverlängerung oder irgendwie sowas. Genau, das wollen wir in Zukunft auf jeden Fall mal austesten. Aber so per se habe ich das Gefühl, dass es unserem Branding nicht schadet, weil die Leute nicht wie bei einem Proteinpulver, bei Socken, was auch immer, einmal die Woche auf die Webseite gehen und nachschauen und das immer wieder sehen, sondern die gehen vielleicht 4-mal im Jahr auf die Webseite und dann freut man sich eher, wenn da vielleicht gerade ein Sale oder eine Aktion ist.
Und vor allem die Vergleichbarkeit ist bei euch ja auch eine andere. Also beispielsweise, wenn ich jetzt bei einem Proteinpulver weiß, okay, der Kilogramm, das Kilogramm kostet dann beispielsweise, weiß nicht, 52,50 €. Bei euch gibt es ja eigentlich kein, sag ich mal, klares Verhältnis zu, okay, wie viel ist das jetzt genau wert? Das ist sondern eher so, okay, bin ich jetzt zu dieser richtigen Zeit am richtigen Ort und bin sozusagen bereit, eben das Geld, egal welcher Betrag jetzt steht, für dieses emotionale Produkt halt eben zu bezahlen. Und das spielt euch dann, glaube ich, auch in die Karten.
Ja, genau, auf jeden Fall, das stimmt.
Wie, wenn wir vielleicht so ein bisschen die Gründungsgeschichte und so ein bisschen, wo ihr jetzt steht, so ein bisschen rekapitulieren oder auch gucken, wo wollt ihr vielleicht hin? Ihr wollt irgendwie wahrscheinlich nicht die nächsten 5 Jahre achtstellig bleiben. Das heißt sozusagen, du hast ja eben auch gesagt, ihr wollt Europa sozusagen unsicher machen. Wenn ihr das sozusagen hinbekommt, dann sprechen wir natürlich davon, dass das nicht bei 8 oder, also es wird auf jeden Fall auf die 9-stelligen Umsätze sozusagen hinauslaufen müssen. Was sind denn vielleicht so deine wichtigsten Takes? Du sagst, dass es funktioniert. Also wenn ich so die letzte Dreiviertelstunde von dir so ein bisschen rekapituliere, ist es, glaube ich, viel von dem, was sie gerade macht, einfach noch ein bisschen intensiver und vielleicht auch noch besser oder halt sozusagen noch irgendwie auf einem höheren Scale halt irgendwie eben einfach machen. Also ich glaube, ihr habt da schon sehr, sehr viele Touchpoints gebaut. Mhm. Aber wäre natürlich sehr spannend, so ein bisschen dein Take drauf zu sehen, wie du diesen Weg dann eben halt am Ende auch bauen willst.
Mhm, ja, also das hatte ich ja schon ein bisschen angeschnitten. Wir wachsen am meisten über unsere Produktvielfalt und das ist auf jeden Fall etwas, worüber wir uns noch weiterentwickeln möchten und worüber wir auch definitiv noch sehr stark wachsen werden und auch wachsen können, auch im deutschen Markt. Einerseits verschiedene Produktkategorien. Wir haben zum Beispiel Anfang des Jahres unsere Wegeleuchten als ganz, ganz neue Kategorie gelauncht. Denn wir wollen ja die Beleuchtungsbrand, also die Beleuchtungsbrand in Europa werden.
Nicht nur eine, sondern die. Nee,
die, genau. Und dafür müssen wir natürlich im Prinzip alle Kategorien abdecken, die es so im Beleuchtungsbereich gibt. Und das eröffnet uns natürlich nochmal Türen zu ganz neuen Kunden. Mhm. Auch wenn Wegeleuchten niemals unsere Bestselling-Kategorie werden wird, erreichen wir da einfach Leute, die wir sonst nicht erreicht hätten. Und genau, also in dem Gedanken, in neue Kategorien, uns in andere Stile zu entwickeln. Früher waren wir sehr, sehr clean, minimalistisch. Mittlerweile so dieses Retro-Stil etc. gehen wir ein bisschen mehr an. Japandi, Boho, so, ne, dass wir einfach schauen, okay, was gibt es noch für Stile, die wir noch überhaupt gar nicht touchen, dass wir uns da rein entwickeln, um halt einfach nochmal neue Kunden, eine neue Zielgruppe zu erschließen. Und dann natürlich Internationalisierung. Gerade wenn wir über Europa sprechen, ist das natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und da haben wir tatsächlich auch schon mit angefangen. Also wir sind schon lange in Österreich und auch in den Niederlanden, was natürlich einfach ist. Aber wir sind jetzt seit Anfang des Jahres auch in der Schweiz und in Italien. Und genau.
Läuft gut?
Ja, Schweiz läuft sehr gut. Mhm. Italien sind wir im Testing.
Okay, also man merkt dann auch schon so ein bisschen so diese kulturellen Unterschiede dann schon, dass das deutsche Playbook wahrscheinlich nicht ganz, also bei den, in Frankreich haben wir es auch schon öfters sozusagen ertestet oder gesehen, dass es nicht so einfach ist. Italien, also es gibt so ein paar Länder, die einem, glaube ich, so ein bisschen, ja, nicht auf die Füße fallen, aber wo die Schraube so ein bisschen schwieriger sein wird, reinzudrehen.
Ja, witzig, dass du Frankreich sagst. Das hätte ich eigentlich auch nur bei Herausforderungen und Stolpersteinen nennen können. Und zwar haben wir auch mal versucht, den Markt anzutesten, aber sind da sehr naiv reingegangen.
Ja.
Und ja, die Webseite war irgendwie nicht wirklich gut übersetzt und wir haben auch nicht die beliebtesten Zahlungsmethoden von den Franzosen angebunden. Also irgendwie, es war alles so, komm, wir wollen jetzt mal schnell machen, aber ja, man braucht da einfach Geduld für und muss da Kapazitäten für freischaufeln, um das richtig anzugehen. Genau, vielleicht probieren wir es nochmal aus mit Frankreich oder wir können uns auch nochmal darüber austauschen, was deine Erfahrungen sind. Aber genau, deswegen Italien, Schweiz und dann schauen wir mal, wo wir uns noch weiter hin entwickeln. Und ansonsten B2B machen wir zum Beispiel noch gar nicht. Also natürlich kriegen wir Anfragen von Architekten, von Hotels teilweise etc. Aber wir machen das jetzt nicht proaktiv und auch nicht im großen Scale.
Aber das ist ja eigentlich der Wahnsinn. Also wenn man sich das überlegt, ne? Also zu sagen, dass dann sozusagen also Architekten oder halt Hotels sagen, hey, können wir vielleicht mal über B2B sprechen? Ihr habt das gar nicht, aber was ist eigentlich sozusagen, also was ist das für ein Zeichen vom Markt doch eigentlich ist, ne?
Ja.
Also.
Ja, auf jeden Fall. Und da, ne, du sagst es ja schon, da sehe ich nochmal ganz, ganz viel Potenzial. Und das wollen wir dieses Jahr angehen. Genau. Cool. Und das sind so die Themen. Und ansonsten muss man schon auch sagen, was vielleicht ein bisschen low-key, weil die Sachen, die klingen alle toll und das ist alles total wichtig und das sind alles aber sehr große Themen. Was zum Beispiel auch sehr wichtig ist, sind, dass wir keine Stockouts mehr haben, also gute Lieferzeiten. Wir machen ungefähr 20% mehr Umsatz, wenn wir eine Lieferzeit von 1 bis 3 Werktagen haben, versus irgendwie 8 Wochen Lieferzeit. Deswegen, das ist auf jeden Fall was, woran wir noch weiter arbeiten wollen, was wir eigentlich auch schon sehr verbessert haben.
Ja, kann man ein kleines Shoutout geben an unseren gemeinsamen Freund Yannick Semmelhaag.
Ja!
Hoffentlich, ich weiß jetzt
nicht. Ja, genau.
Wäre Lutz jetzt gekommen, wäre so, ach so, nee, doch nicht, wir arbeiten doch nicht mehr zusammen.
Doch, wir arbeiten voll zusammen, die machen einen ganz, ganz tollen Job. Also ja, Yannick, vielen Dank.
ja, cool. Einzige Frage, die mir gerade noch irgendwie aus persönlichem Interesse gekommen ist, ich finde dieses Denken in Produktkategorien so spannend oder beziehungsweise so ein Bereich irgendwie Wegeleuchte alleine, dass es so benannt wird, das wusste ich bis eben nicht. Also sozusagen, ich bin da, glaube ich, sozusagen in den Awareness-Stufen noch ganz, ganz weit unten.
Ja.
Aber wie viele von diesen Kategorien gibt es dann noch? Also habt ihr dann sozusagen jetzt irgendwie sozusagen Deckenleuchten Co. Und jetzt ist mit Wegeleuchten jetzt irgendwie 80% erschlossen oder habt ihr eigentlich noch so einen fetten Blue Ocean an Produktkategorien vor euch, den ihr noch sozusagen ergänzen könnt?
Nee, ich würde sagen, das meiste haben wir schon erschlossen. Ich möchte jetzt gar nicht zu sehr da reingehen, was wir jetzt planen. Man weiß ja nie, wer das jetzt zuhört. Aber es gibt auf jeden Fall noch ein paar Kategorien, wo wir uns reinentwickeln können, gerade für die B2B, dass man da irgendwelche Systeme schafft, die ja vielleicht eher für Büros noch tragbarer sind, für Cafés oder was auch immer. Also es gibt auf jeden Fall noch ein paar Kategorien, in die wir uns reinentwickeln können. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf, da freue ich mich sehr drauf.
Cool. Wir wollten im zweiten Teil gleich noch ein bisschen über so einmal die Produktentwicklung sprechen, weil das, glaube ich, auch so ein bisschen dein leidenschaftliches Thema ist. Und man merkt, es ist von dieser ganzen Geschichte wahrscheinlich eines der zentralen Themen, die dafür gesorgt haben, dass es halt eben jetzt bis hierhin geklappt hat. Bevor wir da vielleicht so ein bisschen reingehen, würde ich dir gerne eine Frage stellen, die wir jedem Gast hier stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen oder ein Aperol vielleicht in Sülz trinken gehen? Hast du da irgendwie im Kopf? Das ist immer sehr spannend zu wissen.
Ja. Also ich habe mir ein paar Podcast-Folgen angehört und da kam immer wieder die Frage auf. Deswegen wusste ich schon, dass mir die Frage sehr wahrscheinlich auch gestellt wird und habe mir da kurz Gedanken zu gemacht auf dem Weg hierhin. Ich glaube, ich würde tatsächlich gerne mit Delia Lachance mal einen Kaffee trinken gehen, Gründerin von Westwing, da wir schon einige Parallelen haben und ich glaube aber auch noch viel von ihr lernen zu können. Also Westwing, ich glaube, ist jedem Begriff, größtes Home and Living Unternehmen in Europa. Genau das, was wir für, wir für Beleuchtung, zumindest was so Shopping Club angeht. Mhm. Ich glaube, die haben so 30 Millionen Member oder so. Also schon riesig, riesig, riesig. Und wir wollen ja auch sehr stark skalieren, wie man vielleicht jetzt hier auch rausgehört hat. Und da gibt es bestimmt noch Punkte oder Tipps, die sie mir geben könnte, wie wir uns auch dahin entwickeln könnten. Dann ist natürlich bei ihr auch ganz spannend, also die sind, glaube ich, auch bootstrapped gestartet oder so gut wie bootstrapped und haben dann IPO gemacht, was natürlich ein ganz, ganz krasser Schritt ist. Nicht, dass wir das jetzt mit Leona unbedingt machen wollen, aber einfach, was sie gelernt hat in diesem Weg der Skalierung. Ich glaube, da hat sie so viel Erfahrung gesammelt, was einfach ganz, ganz spannend wäre, sich da einfach mal drüber auszutauschen. Und ja, sieht auch die Aktie von Westwing, ja, sieht ja jetzt nicht ganz so rosig aus. Und da redet sie auch offen drüber, was auch super stark ist. Was ich halt auch ganz spannend finde. Ich glaube, das gibt's auch wenig so im Dachraum. Generell, was Internationalisierung angeht, die sind auch im Dachraum gestartet und haben dann von da aus internationalisiert, genauso wie wir. Nur sind die halt noch mal ein paar Stufen weiter und höher. Aber trotzdem, ja, hätte das Gespräch, glaube ich, einen ganz großen Mehrwert für mich. Und auch gerade als Frau, sie ist Mutter von zwei Kindern, wie sie das einfach unter einen Hut bekommt mit so einem großen Unternehmen und der Verantwortung als Mutter, finde ich einfach total inspirierend und spannend. Und sie macht auch ähnliche Sachen, glaube ich, wie ich. Also sie ist so das Markengesicht und auch irgendwie Chief Creative Officer oder Director und hat irgendwie 100 Leute unter sich, die sich nur um Produktentwicklung etc. kümmern.
Eigentlich dein Traum.
Genau, mein Traum. Dementsprechend wäre das, glaube ich, sehr, sehr spannend, sich mit ihr mal auszutauschen.
Wäre aber, glaube ich, auch kein so ein, ich habe irgendwie genau die Frage oder sonst irgendwas. Es ist, glaube ich, irgendwie einfach eher einfach mal Zeit mit dir zu verbringen und irgendwie so jegliche Business, aber irgendwie auch private Themen wahrscheinlich irgendwie einmal so spielen zu können.
Ja.
Hast du auf der anderen Seite irgendwie so Kindheitsidole oder sowas, wo du sagen würdest, die fändest du irgendwie sehr, sehr spannend? War jetzt ja schon eine, sag ich mal, Business Rational Answer.
Ja, einige. Also die erste, die mir jetzt hier in den Kopf kommt, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll, aber Miley Cyrus war mein Kindheitsidol durch und durch. Und jetzt natürlich mit Hannah Montana, 20th Anniversary, da ist mein Herz natürlich nochmal aufgegangen. ja, aber ist nochmal halt was ganz anderes, ne? Also es wäre cool, sie mal zu sehen, aber das ist halt ein Promi, das ist halt ein Star. Und damit kann ich mich selber gar nicht so
krass identifizieren.
Ja, das ist so weit weg und ich würde auch überhaupt nicht gerne mein Leben mit ihrem Leben eintauschen. Deswegen, ja, wäre mal cool, ein Live-Konzert von ihr zu bekommen oder mit ihr mal zu singen. Ich wollte nämlich auch mal Sängerin werden als kleines Kind wegen Miley Cyrus. Und ja, aber ich glaube, da hätte ich jetzt keinen Mehrwert, würde ich keinen Mehrwert rausziehen.
Macht auf jeden Fall Sinn. Ja, spannend. Gut beantwortet. Herzlichen Glückwunsch, doch. Also selten, dass sozusagen so bedacht geantwortet wird. Das heißt, sehr, sehr gut gemacht auf jeden Fall.
Danke.
Kurze Unterbrechung an dieser Stelle für unseren Partner Chat Armin. Falls ihr euch schon mal gefragt habt, wie manche Brands euch im exakt richtigen Moment auf WhatsApp erreichen, lasst mir eins sagen, das passiert wahrscheinlich nicht zufällig. Die Frage dahinter ist, wie macht man das und wie geht's am schnellsten? Meiner Meinung nach auf jeden Fall mit Chat Armin. Chat Armin hilft E-Commerce-Marken dabei, WhatsApp-Marketing sauber zu automatisieren. Über 400 Brands vertrauen der Marke aus Wien bereits und die Integration in Shopify, Klaviyo und Co. geht einfacher, als du wirklich denkst. Daher meine Empfehlung, einfach mal mit Chatamin auseinandersetzen auf chatamin.com. Wenn wir sozusagen noch einmal so ein bisschen in das Thema Produktentwicklung reingehen, also ich glaube, wir müssen jetzt, glaube ich, nicht drüber sprechen, dass es ein Herzstück von euch ist, dass es unfassbar Relevanz hat. Also ich glaube, das ist sozusagen in den letzten Minuten dann schon klar geworden und es macht ja auch völlig Sinn, dass es so eine hohe Priorität genießt, um halt da diesen Weg halt eben auch gehen zu können. Du bist aber ja am Ende wahrscheinlich schon verantwortlich für diesen ganzen Bereich. Das heißt wahrscheinlich nichts, was nicht von dir gesehen wird, geht wahrscheinlich irgendwie live oder wird neu entwickelt. Wie ist denn so vielleicht deine Handschrift in der Produktentwicklung? Hast du vielleicht irgendwie so Punkte, nach denen du gehst, Sachen, auf die du immer achtest, wo du sagst, ja, okay, also wenn ich das sehe, kann ich ja knicken, das geht auf jeden Fall nicht raus. Oder gibt's auf der anderen Seite Punkte, wo du sagst, ja, okay, wenn das so steht oder das sind so die Checkmarks, die ich vielleicht durchgehe, das ist für mich gute Produktentwicklung, dann kann so ein Produkt raus, vielleicht einfach gerne mal so deinen kreativen Freilauf zu dem Thema.
Ja, also ich habe für die Produktentwicklung im Prinzip schon eine Roadmap. Ich glaube, das ist jetzt nicht das, wonach du unbedingt gefragt hast. Im Endeffekt kommt es für mich immer auf das Gesamtpaket drauf an. Also das Design muss stimmen, muss außergewöhnlich sein. Ich möchte idealerweise nichts in unserem Shop haben, was sehr nah daran kommt, weil ich nie möchte, dass es eine Das-oder-das-Entscheidung ist, sondern es sollte idealerweise immer eine Und-Entscheidung sein. Das ist mir sehr wichtig und das ist natürlich ein Thema, was in der Skalierung schon schwierig wird, deswegen auch verschiedene Stile, verschiedene Kategorien. Denn natürlich, wir können jetzt unendlich viele Deckenleuchten oder Panelleuchten launchen, die alle irgendwo sich ähnlich sehen, dann haben wir mehr Produkte gelauncht. Aber das zahlt natürlich nicht wirklich auf den Erfolg drauf ein und wir wollen auch immer noch ein kuratiertes Portfolio haben. Deswegen ist einerseits das Design, also der Designanspruch, dann das wirkliche Problem, was es löst. Ich stelle mir halt ganz oft selber die Frage, welches Produkt fehlt mir noch in meinem Leben? Oder wenn ich mich in eine Persona hineinfühle oder denke, was fehlt dieser Person vielleicht in ihrem Leben, in ihrem Café, in ihrem Zuhause, in vielleicht auch im Altersheim oder so. Ne? Also es gibt ja verschiedene Kundengruppen einfach, wo man sich reindenken kann. Ich muss die ganze Zeit wirklich an die Uni denken, weil das klingt so nach Uni. Aber tatsächlich habe ich da einiges mitgenommen, wie ich gerade merke. Die Bayer-Personas, ja. Genau, aber da schaue ich halt einfach, okay, was fehlt noch? Was gibt es vielleicht auch gar nicht auf dem Markt? Wo ist noch ein Need da? Was deckt auch kein anderes Beleuchtungsunternehmen ab? Was sind aber auch gerade Trends irgendwie in Social Media? Was sehe ich viel? Was können wir besser machen? Und natürlich auch Kundenbefragungen. Also führen auch Kundenbefragungen durch und schauen, okay, was wünschen sich die Kunden? Was läuft gut? Dann aus der Marketingperspektive vielleicht noch. Ich schaue schon immer, wie können wir das Produkt denn auch gut verkaufen? Also immer, wenn ein Produkt sich drehen lässt oder irgendwie einstellbar ist, in der Lichttemperatur einstellbar ist oder irgendwie noch so einen speziellen Punkt hat, den man ganz gut vielleicht auch in einem Video darstellen kann, was sehr convincing ist, dann versuche ich diesen Twist da auf jeden Fall auch immer noch ins Produkt mit einzubauen, damit wir da halt tolle Videos irgendwie erstellen können, die auch sehr catchy sind dann, weil bei uns ist schon, ja, 50-50 eigentlich Google Meta. Genau. Das sind eigentlich so die Punkte. Dann natürlich auch, wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis? Natürlich brauchen wir eine gewisse Marge, auch wenn wir keinen Showroom haben und dadurch natürlich auch nur die Preise anbieten können, die wir halt anbieten und weil halt alles relativ lean gehalten ist bei uns. Trotzdem weiß ich natürlich, in einem gewissen Preissegment kaufen wir so und so gut ab, in dem Preissegment kaufen wir so und so vielleicht ab. Also das spielt da auf jeden Fall auch mit rein. Und wenn ein Produkt zu teuer ist, dann macht es einfach keinen Sinn, weil dann können wir es als Neona-Brand einfach nicht abverkaufen oder nicht über die Sales-Channel, die wir momentan haben. Und dann überlege ich halt, okay, kann ich da einen Bogen weniger dran machen? Können wir ein bisschen Material einsparen oder so?
Also da gehst du schon sehr taktisch dran, sag ich mal, und versuchst dann, sag ich mal, irgendwie, keine Ahnung, Preis 600 Euro, weißt du, irgendwie von meinem Bauchgefühl ist nicht der Wert, der es wahrscheinlich ist. Okay, ich muss jetzt hier irgendwie, ich kann jetzt über den Bügel und sowas noch, weiß ich nicht, vielleicht 15% rausholen und komme dann vielleicht irgendwo in eine Ecke, wo es sich lohnt zu testen.
Genau, ja, also hat auf jeden Fall schon immer den Wert, nur können wir das an unsere Kunden nicht über unsere Sales-Channel verkaufen. Genau, weil wir haben eben keinen Showroom, kein Pop-Up etc.
Aber geht ihr beispielsweise auch vor, dass ihr beispielsweise sowas wie Shadow-Testing macht oder sowas? Also, was stelle ich mir irgendwie als Worst-Case vor? Du investierst, weiß ich nicht, irgendwie 2 Wochen deiner Lebenszeit in ein neues Produkt, vielleicht hochgerechnet, kann also wie sein, neue Kategorie, wird irgendwie wichtig in der gesamten Markterschließung, stellst live und es wird irgendwie nicht so angenommen, wie du das dir eigentlich gewünscht hättest. Theoretisch, was wir immer wieder gehört haben, ist, dass es dann meistens Sinn ergibt, im Vorhinein irgendwie einfach Tests zu fahren, die Produkte auch ausverkauft zu stellen und dann sozusagen erstmal zu gucken, okay, wie das Produkt angenommen ist. Das ist bei euch so ein bisschen, dass ihr einfach sagt, okay, wenn das irgendwie einen Need für die Brand erfüllt, das kann ja auch losgelöst irgendwie von wie ist jetzt final der Absatz sein, mit sich bringt, dann sagt ihr, okay, wir schicken es live oder habt ihr vorher vielleicht so eigene Wege gebaut, um Nachfrage, sage ich mal, zu simulieren?
Nee, haben wir tatsächlich nicht. Das ist schon eher immer mein logisches Denken, sage ich mal, in Kombination mit Bauchgefühl vielleicht auch. Deswegen ist es auch so schwierig, diesen Bereich abzugeben, weil das finde ich ist eigentlich als Gründer oder auch Geschäftsführerin immer wichtig. Mein Endziel ist eigentlich, dass ich überflüssig bin im Unternehmen. Da habe ich alle Sachen, die ich abgeben konnte, habe ich schon abgegeben und delegiert. Nur Produktentwicklung liegt einfach immer noch bei mir, weil es, haben wir jetzt schon ganz oft drüber gesprochen, das Herzstück ist. Und weil ich da irgendwie auch einfach ein gutes Gespür für habe. Und natürlich ist das nicht alles immer nur Bauchgefühl, sondern das sind, wie gesagt, auch die Zahlen. Wie ist die Preissetzung? Wie ist das Design? Wie können wir Videos und Marketingmaterialien erstellen? Generell, wie ist die Bild- und Videoqualität von dem Produkt? Wie ist die Beschreibung? Wie sind die SEO-Texte etc.? Also ganz, ganz viele Sachen spielen natürlich damit ein, ob ein Produkt erfolgreich ist oder nicht. Und alles, was in unserer Hand liegt, versuchen wir so rumzudrehen. Aber im Endeffekt wenn ich Hype bin, dann überzeuge ich auch alle und dann launchen wir auch das Produkt.
Aber das heißt, auf der anderen Seite, du weißt auch schon zu einem gewissen Grad, was funktioniert. Also ja, zu sagen, du hast irgendwie schon einfach ein Gespür dafür, dass du halt weißt, okay, wenn ich die Sache, also weiß nicht, wenn du da irgendwie die Lampe siehst oder du hast irgendwo eine Inspiration oder du fügst irgendwie ein paar Sachen zusammen, dann kannst du schon so ein bisschen, sag ich mal, auch irgendwie Gewinner so ein bisschen am Fließband produzieren. Kann man das auch irgendwie so sagen, so bold?
Ja, boah, am Fließband ist natürlich schon, es ist extrem viel Arbeit, neue Produkte zu entwickeln und dauert auch sehr lange. Deswegen Fließband weiß ich jetzt nicht, zumindest nicht ich, aber in Zukunft ist das natürlich auf jeden Fall das Ziel, dass wir da noch mehr Pace drauf bekommen. Aber ja, ich habe da einfach ein sehr gutes Gespür für und weiß, woran es ankommt und kann auch, wie gesagt, in verschiedenen Kundensegmenten denken. Wir haben ja trotzdem Leuchten, die etwas günstiger sind und sehr minimalistisch und simpel. Und dann haben wir extrem extravagante Leuchten, die aber dann halt auch 300 Euro kosten, was jetzt vielleicht nicht mehr so der günstige oder der untere Markt im Prinzip ist, wo ich dann aber weiß, okay, der extrem designaffine Mensch, der vielleicht selber ein Architekturbüro oder sowas hat, der würde sich genau diese Leuchte hinhängen. Mhm. Und der hat vielleicht auch das Budget dafür, um sich diese Leuchte dahin zu hängen etc. Ich kann mich da sehr, sehr gut reinfühlen und habe dann halt in meinem Kopf so diese Punkte, die ich für mich innerlich abhake. Und wenn ich sage, das Produkt ist geil, also es gibt wenige Produkte, die wir nicht gut verkauft haben, muss man sagen. Zum Glück, bisher.
Wie sieht denn so die Schattenseite von Produktentwicklung aus? Also sozusagen, das hört sich jetzt auch wieder alles so sunny an, aber irgendwie, wenn ich mir vorstelle, wir sind in Deutschland, das ist irgendwie ein technisches Thema, also irgendwie, es gibt, glaube ich, auch viel Konfliktpotenzial. Habt ihr auch da irgendwie sozusagen Probleme, auf die ihr immer wieder stößt? Also du hast eben selber gesagt, dass ihr Copycats schon mal abgestraft habt. Das heißt, auf der anderen Seite, bei euch wird wahrscheinlich auch von irgendwem schon mal vielleicht die ein oder andere Klage beispielsweise reingekommen sein. Wie ist so, was ist so die Downside von viel und kreativer Produktentwicklung, die vielleicht wem anders auf den Schuh treten kann?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Designverletzungen ist, glaube ich, in vielen Industrien aber ein Thema, wo wir natürlich schon Abmahnungen erhalten haben und mit unseren Anwälten immer wieder im Austausch sind. Das ist natürlich, wenn der Product Research nicht richtig gut durchgeführt wurde. Oder auch teilweise, weil wir machen das halt natürlich alles online, genauso wie das auch Anwälte machen. Wenn ein Unternehmen, das hatten wir zum Beispiel einen Fall, ein Unternehmen hat dieses Produkt, es gab es nicht online zu finden. Also man hat es nirgendwo online gefunden. Die haben das nur stationär in ihrem eigenen Laden verkauft. Dementsprechend können wir gar nicht wissen, dass so ein ähnliches Produkt existiert.
Okay.
So. Und im Endeffekt findet man dann immer Einigungen. Aber das ist natürlich was, ja, wie gesagt, wenn der Research nicht gut gemacht wurde oder halt Produkte vielleicht gar nicht aufgeploppt sind, dann kann es schon sein, dass man mal an Sachen sehr nah dran kommt. Und das ist auf jeden Fall ein Risiko. Aber ich glaube, das ist genauso in der Modeindustrie und auch in anderen Sachen sehr, sehr ähnlich. Man muss auch einfach sagen, jetzt im digitalen Zeitalter, was ist jetzt wirklich noch komplett new to the world? Und ich glaube, das kann man auf alle Bereiche adaptieren. Genau, das ist auf jeden Fall ein Thema, aber ich glaube nicht ein Beleuchtungsthema, sondern generell ein Designthema. Sobald du was Neues erschaffst, weißt du nicht, ob vor 50 Jahren schon mal irgendwas erschaffen wurde, was vielleicht ein bisschen ähnlich ist, was du aber gar nicht kennst. Gerade wenn man über Lampenschirme oder sowas spricht, ist...
Da gibt es dann irgendwie einfach so Gebrauchsmuster oder was? Oder so Design...
Genau, Geschmacksmuster nennt sich das. Genau, Geschmacksmuster, dann gibt es auch noch Patente, diese zielen eher auf die technische Komponente ab. Davon aber sehr, sehr viel weniger als jetzt wirklich Geschmacksmuster. Geschmacksmuster kannst du halt auch einfach anmelden, das kostet nicht viel Geld. Prüft auch keiner, bis halt jemand vielleicht mal vor Gericht geht.
Wie lange braucht ihr denn, bis beispielsweise, sagen wir, du gehst heute hier raus und hast dich in unsere Deckenlampen verliebt und hast dir überlegt, wie kriege ich die denn vielleicht auch bei mir rein, aber vielleicht in schön. Wie lange dauert es ungefähr, bis du von Idee bis, sag ich mal, irgendwie Live-Gang im Shop durch hast? Das dauert schon, oder?
Ja, also mindestens ein halbes Jahr.
Halbes Jahr.
Ja. Das dauert schon echt lange. Es fängt halt im Prinzip an mit der Ideenfindung. Da habe ich jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen. Das hast du auch schon gesagt. Egal, wo ich reinkomme, ich schaue mir direkt die Leuchten an. Ich fasse eigentlich auch mal alle Leuchten an, wenn ich was sehe.
Angefasst wurde hier bei uns die Lampe nicht, aber ist okay.
Ja, genau. Und lass mich ja durch ganz viele Sachen inspirieren, auch messen etc. Genau. Und skizziere dann erstmal die Sachen, meine Ideen.
Du sitzt dann wirklich da und zeichnest es, wie du es dir vorstellst?
Ja, genau.
Wow.
Oder versuche mir irgendwie was mit Sachen zusammenzubauen, zusammen zu screenshotten. Ich kann selber leider keine 3D-Modelle bauen. Ich wollte es mal lernen, aber macht, glaube ich, im jetzigen Zeitalter auch keinen Sinn mehr, das zu lernen. Aber genau, schick dann diese Skizzen mit meinen wie sagt man das, mit meinen Hinweisen, also was erwarte ich von der Leuchte, aus was für einem Material sollte sie idealerweise bestehen, wie sollte der Lichtabfall sein, etc. Was für eine Schutzklasse zum Beispiel sollte sie haben, also diese ganzen technischen Faktoren gebe ich halt mit, was meine Wünsche sind und schicke es an die Ingenieure. Und die erstellen dann halt ein 3D-Rendering daraus und schauen natürlich direkt, okay, wie machen wir es mit der Gewichtung, wie machen wir es mit der Kühlung der LEDs etc., mit der Hitzeverteilung, damit wir natürlich auch die ganzen Zertifizierungen bestehen, die ganzen Standards erfüllen. Genau, dann schicken die mir halt dieses 3D-Modell. Und wenn ich sage, okay, passt, dann machen wir Research und schauen, gibt es was Ähnliches, was wir irgendwie finden können? Wenn ja, müssen wir natürlich nochmal schauen, okay, entweder von vorne oder kriegen wir das soweit irgendwie abgewandelt, dass wir da überhaupt gar keine Probleme mehr bekommen könnten. Und wenn das alles durch ist, wird ein 3D-Druckmodell im Prinzip erstellt, weil das halt sehr viel schneller ist und auch sehr viel kosteneffizienter. Dann wird nochmal geschaut, okay, wie sind jetzt die Proportionen in Real Life? Da kriegt man einfach nochmal einen besseren Eindruck. Man kann da schon mal ein Lichtelement reintun. Wie strahlt die Leuchte denn wirklich ab? Gibt es da irgendwas, dass der Lichtstrahl, dass die Leuchte nicht hell genug zum Beispiel ist, weil das Glas irgendwie stört, die Rundung ist zu groß oder irgendwie solche Sachen kriegt man dadurch schon ganz gut raus. Genau, und dann wird, wenn das alles confirmed ist, meistens gibt es dann halt da nochmal 1, 2, 3, 4 Korrekturschleifen, werden halt Samples gemacht mit den verschiedenen Farben, mit den verschiedenen Materialien und dann werden die halt durchgetestet. Einerseits von mir, von den Ingenieuren, von den Entwicklern, die schauen, ob die das in der Massenproduktion auch wirklich so standardisiert produzieren können oder ob da nochmal irgendwie Kleinigkeiten geändert werden müssen, damit da idealerweise keine Fehler entstehen. Keine Probleme entstehen und dann wird das Sample in ein Testlabor geschickt, um halt die ganzen Tests, die ganzen Zertifizierungen machen zu lassen.
Da kommt man auch nicht drum herum, das ist einfach immer.
Nee, ist auch wichtig, finde ich auch gut. Ne? Also man hat das ja trotzdem.
Jetzt ist auch kein Bock, dass du zu Hause irgendwie abbrennen wegen einer Lampe, das wäre ja schon so wahrscheinlich so das Worst.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall, genau. Deswegen ist schon wichtig, dass man in Deutschland solche Standards hat, die eingehalten werden müssen, die auch geprüft werden. Genau. Und dann mache ich mich halt an, okay, was für Namen soll die Leuchte bekommen, Packaging-Materialien, Werbematerialien, Bilder, Fotos, Videos, Beschreibungen, SEO-Texte, Meta-Descriptions, alles Mögliche. Wird dann natürlich gemacht, Newsletter etc. Und ja, dann muss die Leuchte aber natürlich erstmal produziert werden und in unser Lager kommen. Unser Lager ist tatsächlich in Köln. Genau.
Köln.
Ja, und genau.
Crazy. Letzte Frage. Wie viele von den Sachen, die du dir überlegst, gehen nicht live?
Boah, so, viele live.
Ja?
Sehr, sehr viele. So, also es gibt natürlich verschiedene Stadien. Ideen habe ich ganz, 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 ganz viele. Ich würde sagen 10% circa davon, ja, gehen so in die nächste Stufe. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht 6-7% werden dann gelauncht. Aber ja, ich habe Mindboards und Bilder, Galerie, Ordner und Notizen mit Unmengen an Ideen. Genau.
Crazy. Ja. Cool, Lea. Wirklich, also viel mitgenommen. Sehr, 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 sehr gut. Spannendes Thema auch irgendwie einfach. Findest du irgendwie so die Möglichkeit, irgendwie aus dieser Kreativität dann irgendwie diese Produkte zu machen? Das ist, glaube ich, sehr, sehr besonders. Bevor wir vielleicht zum Ende von dem Podcast kommen, ist die zweite Frage, die wir jedem Gast hier stellen. Was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Das wusste ich gar nicht, dass ihr die Frage aufstellt. Das ist mir nicht aufgefallen. Der beste Ratschlag, den ich jemals bekommen habe. Ich muss sagen, ich habe mich, also als ich mich selbstständig gemacht habe, gab es in meinem Umfeld niemanden, der ein E-Commerce hat oder ja sich mit irgendwas Vergleichbarem selbstständig gemacht hat. Das war dann eher irgendwie in YouTube-Videos, in Johannes Kliesch oder wie auch immer, dass man da irgendwelche Tipps bekommen hat. Aber deswegen habe ich da gar nicht so den Ratschlag bekommen. Ich habe schon sehr viel einfach immer auf mich gehört und darauf, wo ich das Gefühl habe, das ist richtig, irgendwie durch meine Expertise, durch irgendwie ja mein Wissen und auch mein Bauchgefühl. Und ich habe einfach ein sehr, sehr starkes, ja, Urgefühl in mich und Selbstvertrauen in mich selber und in meinen Weg, dass ich eigentlich alles schaffen kann, was ich möchte. Und vielleicht kann ich es ein bisschen umdrehen oder anpassen, was ich vielleicht anderen Gründern mitgeben würde. Und zwar, dass man, ich glaube, mehrere Sachen eigentlich. Wir hatten jetzt schon über Produkte oder Problemlösungen gesprochen, dass man auf jeden Fall mit seinem Produkt oder mit seiner Software ein wirkliches Problem löst und trotzdem auch Leidenschaft hat, also dass man eine gute Kombination hat, dass man sich Leute ins Boot holt, die auch an die Vision glauben, die dafür brennen, die extra Meile gehen. Ja, und dann, ehrlich gesagt, sich einfach trauen und mutig sein und für seine Vision einstehen, sich durchbeißen. Fehler gehören immer dazu. Jeder macht Fehler. Es passiert immer. Es ist immer nur die Frage, wie geht man damit um? Lernt man daraus? Entwickelt man sich dadurch weiter? Das ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste. Und einfach auf sein Urvertrauen oder auf sein Urgespür und Selbstvertrauen vertrauen und die Sachen durchziehen. Und ich würde auch sagen, lieber früher selbstständig machen als zu spät. Man hat es bei mir jetzt ein bisschen rausgehört. Ich war natürlich in einer sehr guten Situation, dass ich einfach bei meinen Eltern leben konnte und die mich auch durchgefüttert haben und auch René. Und wir nicht wirklich viel, nicht tief fallen konnten. Aber wie du auch gesagt hattest, sobald man einen Kredit hat, eine Familie oder wie auch immer, hat man nochmal ein ganz, ganz anderes Risiko. Oder vielleicht hat man sich auch schon einen gewissen Lebensstandard erarbeitet, den man vielleicht in den ersten Jahren so nicht mehr halten kann. Deswegen würde ich persönlich und aus meiner eigenen Erfahrung jedem raten, mach's lieber früher als zu spät. Und dann kannst du auch nochmal komplett fällen und nochmal von vorne aufbauen, dann hast du noch genug Zeit.
Ja, finde ich sehr, sehr gut. Also so ein Urvertrauen und einfach dieses Mutigsein, auch irgendwie dann für die eigenen Ideen, sag ich mal, zu gehen. Also sich dann vielleicht auch nicht links und rechts immer, okay, ich könnte noch dahin überlegen oder dahin überlegen, sondern wenn du irgendwie dieses Gespür, glaube ich, in dir trägst, okay, das könnte es irgendwie sein, dass man dann einfach sagt, okay, schnell und früh raus.
Ja, genau.
Spannend. Lea, cooles Gespräch, vielen, vielen Dank. Also ich habe selber sehr, sehr viel gelernt heute. Also ich finde es sehr besonders, wie ihr das macht. Ich mag das sehr, dass ihr so viel Leidenschaft für das Thema mit euch bringt. Ich glaube, das ist seltener geworden im E-Commerce, weil ich glaube, viele Gründungen sind auch einfach sehr, sehr taktisch und jetzt vielleicht ohne dieses klare Herzstück an dieser Produktentwicklung und dem Thema und Co. Mhm. Das heißt, das fand ich jetzt sehr besonders, das irgendwie nochmal so ein bisschen zu hören, und ich glaube, das ist auch vielleicht eine der wichtigsten Sachen, die man sozusagen für sich eben auch einfach mitnehmen kann. Ich bin ziemlich sicher, dass das sehr, sehr groß wird. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich jetzt dabei war. Vielleicht kommt es ja in 2 Jahren nochmal vorbei. Hoffentlich ist es dann neunstellig.
Auf jeden Fall wird es das sein.
Guck, das stelle ich auch gar nicht in Frage, aber ich bin irgendwie einfach stolz drauf, dass sowas in Köln, Leverkusen, wo auch immer, wherever you want to have it, hier in der Area irgendwie entsteht. Ich glaube, es gibt nicht viele Unternehmen hier in der Umgebung, die e-com-technisch so marschieren. Das heißt, ja, vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich weiß nicht, ob du was sagen willst, aber ich bin sehr, sehr zufrieden und kann dir auch sagen, das ist eine sehr, sehr gute Folge geworden.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Top. In dem Sinne, auf Wiedersehen.
Ja, ciao.
Und damit sind wir raus für heute. Vielen Dank erneut an Chat Armin für den Support in dieser Folge. Und falls eure WhatsApp-Strategie aktuell hauptsächlich aus, man müsste da mal was machen, besteht, wisst ihr, glaube ich, jetzt, wo ihr anfangen könnt.